Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir über Neuigkeiten aus der Wissenschaft reden und Fernseher mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Nee, Fernseher haben wir gar nicht geredet, haben wir ja vor der Sendung drüber geredet.
Ja, naja. Aber vielleicht kommen wir noch Fernseher drin vor, mal gucken. Weiß
nicht, mal gucken, was du so mitgebracht hast. Also ich habe kein Thema mit Fernsehern rausgesucht.
Ja, ich bin Astronom, wir sind Fernseher.
Oh. Na, was gibt's denn Neues im Universum, Herr Astronom? Herr Doktor.
Im Universum gibt es jede Menge. Und gleich hier teasern für den Schluss. Es wird ein Hörertreffen in Wien geben. Okay. Details am Ende der Sendung. Im Universum gibt es wie immer jede Menge Neuigkeiten. Und was tatsächlich, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesprochen, was tatsächlich an großen Dingen passiert ist in letzter Zeit, sind die Nobelpreise vergeben worden.
Ja.
Unter anderem der Physiknobelpreis für astronomische Entdeckungen.
Was war denn die astronomische Entdeckung, für die er vergeben wurde?
Es wurden sehr viele astronomische Entdeckungen ausgezeichnet. Ja, es haben nämlich drei Leute den Nobelpreis bekommen für Physik. Und zwei davon, das ist der Nobelpreis, den ich irgendwie seit 2006 oder 2007 mindestens, sage ich jedes Jahr vorher, dass die beiden den Nobelpreis kriegen müssen. Das erste Mal öffentlich kann man das, glaube ich, irgendwie 2008 in einem Blogartikel nachlesen. Und seitdem habe ich es jedes Jahr vorhergesagt, die zwei werden den Nobelpreis kriegen. Und war, glaube ich, keiner überraschter als ich, vielleicht die beiden, die bekommen haben, dass es dieses Jahr tatsächlich genau die beiden Typen bekommen haben. Und zwar waren das Michel Mayor und Didier Queloz, die aus der Schweiz stammen und den Preis bekommen haben für die Entdeckung des ersten Planeten, der einen anderen Stern umkreist.
Ah, warum habe ich das eigentlich überhaupt nicht verfolgt mit den Nobelpreisen? War das letzte Woche zufällig? Weil letzte Woche lag ich nämlich krank im Bett.
Es war vor zwei Wochen, wenn ich mich nicht ganz täusche. In der ersten Oktoberwoche muss das gewesen sein.
Ja, da war ich mal.
Oder in der zweiten Oktoberwoche,
Entschuldigung. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das. Ja. Ich habe mitgekriegt, dass Nobelpreise verliehen wurden, aber ich habe nicht mitgekriegt, an wen.
Also diese beiden, Michel Mayor und Didier Queloz, die haben die eine Hälfte des Nobelpreises bekommen. Der zweite Hälfte des Nobelpreises, der dritte Nobelpreisträger, war James Peebles, ein Kosmologe. Und ich würde gern über die drei reden, weil das hat mich auch ein bisschen geärgert. Ich meine, gut, das ist immer so. Also die Wissenschaftsnobelpreisträgerinnen und Träger sind am Tag darauf schon wieder alle vergessen. Ja. Aber über den dämlichen Handke schreiben sich die Feuilletonisten immer noch die Finger wund und gibt irgendwie Diskussionen und weiß Gott was alles. Ja. Und dass das auch noch eine zweite Nobelpreisträgerin für Literatur gab, hat auch schon wieder jeder vergessen. Ja,
da gab es einen sehr schönen Tweet zu diesem Thema. Stell dir mal vor, du bekommst einen Nobelpreis für Literatur in dem Jahr, in dem er zweimal verliehen wird, dann bekommt den irgendein Arschloch und keiner redet über dich oder so ähnlich.
Ja, so ungefähr. Und wie gesagt, über die Wissenschaft redet sowieso keiner mehr. Und deswegen würde ich jetzt gerne nochmal hier diese Physiknobelpreise als Neues im Universum besprechen.
Ja.
Wir fangen am besten mit den beiden Schweizern an, Michel Mayor und Didier Queloz.
Mit den Exoplaneten,
Genau, und das ist wirklich, ich mag diesen Nobelpreis wirklich gerne, nicht nur, weil ich ihn so oft vorhergesagt habe, nicht nur, weil ich auf dem gleichen Gebiet gearbeitet habe. Ich habe ja in meiner wissenschaftlichen Arbeit auch viel mit Exoplaneten geforscht. Aber es ist tatsächlich mal, es ist ein Nobelpreis, wo man wirklich jedem erklären kann, was da abgegangen ist. Wenn man sich erinnert irgendwie an die anderen Nobelpreise, wo es irgendwie um Festkörperphysik geht oder irgendwie Quantentopologie und der ganze Kreppel, wo nicht mal die Leute, die sich auskennen, vernünftig auskennen.
Ja, wo man dann nur noch sagen konnte, was der geforscht hat, sorgt dafür, dass wir so viel auf Festplatten speichern können. Aber warum das
irgendwie
so ist, keine alte Sau begriffen.
Ja, genau. Und in dem Fall ist es aber wirklich einfach. Ich meine, die Frage, gibt es anderswo noch Welten, gibt es anderswo noch Planeten? Die haben sich die alten Griechen vor 2000 Jahren gestellt. Und die zwei haben das beantwortet. Die haben gesagt, ja, da ist ein Planet, der umkreist diesen Stern. Es ist ganz klar, was die gemacht haben. Und es ist auch ganz klar und eindeutig, dass diese Entdeckung wirklich die Astronomie revolutioniert hat, unser Weltbild revolutioniert hat. Ja, wie oft haben wir jetzt schon hier in diesem Podcast über die Planeten anderer Sterne geredet?
Alle Vierteljahr haben wir eine zweite Erde,
Genau. Und aber es ist wirklich so, 1995, als diese Entdeckung stattgefunden hat, ja, also die beiden haben den Planeten 1995 entdeckt, da habe ich gerade mein Astronomiestudium angefangen. Aha. Das ist jetzt nicht so lange her. Aber bis zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass wir halt mit gutem Grund davon ausgegangen sind, dass die Planeten anderer Sterne, dass die andere Sterne auch Planeten haben müssten. Aber ich meine, Konjunktiv hilft ja halt nicht viel in der Wissenschaft. Es hätte immer noch sein können, dass unser Sonnensystem irgendwie ein großer kosmischer Zufall ist.
Ja.
Und die haben gesagt, ja, das gibt's ja. Mittlerweile hat sich unser Weltbild wirklich, also die damals, wie ich da angefangen habe, auf dem Gebiet zu arbeiten. Ja, also ich habe meine Diplomarbeit, habe ich so um 2000, ne, 98, 99 rum angefangen zu schreiben. Und da habe ich aktiv in der Arbeitsgruppe mitgearbeitet, wo gerade alle angefangen haben, auf dem Thema zu arbeiten. Und da war es wirklich so, wenn da ein weiterer neuer Planet entdeckt worden ist, ja, da gab es vielleicht irgendwie so ein paar Dutzend, hat man vielleicht damals gerade gekannt. Das war wirklich was, da hat man sich irgendwie in der Kaffeepause, haben alle diskutiert darüber. Das war was Dramatisches, ein neuer Planet. Alle, die auf dem Gebiet gearbeitet haben, wir haben gewusst, wie die Dinge heißen. Wir konnten die auswendig, die Planeten, ja. Wir haben genau gewusst, das ist der, das ist der, das ist der. Ein Kollege von mir hat seine Doktorarbeit geschrieben. Die Doktorarbeit, das Thema der Doktorarbeit war, ich habe einen Planeten entdeckt. Ja, und mittlerweile ist es mittlerweile
trivial geworden, oder?
Na, trivial würde ich nicht sagen, aber mittlerweile kennen über 4000 solcher Planeten. Mhm. Mittlerweile werden die quasi fast täglich entdeckt. Mittlerweile reicht so eine Entdeckung noch für ein Paper, aber kein bedeutsames Paper mehr. Für eine Diplomarbeit, für eine Doktorarbeit schon lange nicht mehr.
Was genau hat dazu geführt, dass wir die jetzt so oft finden? Mussten wir erst lernen, auf welche Weise wir gucken müssen? Also mussten wir erst sehen lernen?
Zwei Gründe haben dazu geführt. Der erste Grund hat direkt mit Michel Mayor und Didier Queloz zu tun. Mhm. Diese Geschichte der Entdeckung. Ich meine, es haben ja damals tatsächlich so in den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre mehrere Teams auf der Welt gesucht nach diesem Planeten anderer Sterne. Also das war ja was, wo nicht nur die zwei dran gearbeitet haben. Da haben mehrere dran gearbeitet. Das war so ein bisschen ein Forschungsgebiet, das war jetzt nicht so das Cutting-Edge-Thema, ja, also weil schon wirklich seit den 20er, 30er, 40er, also wirklich schon lange davor, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, haben Leute immer wieder gesagt, ja, ach, ich habe hier den Stern gesehen und der hat sich komisch bewegt und da muss ein Planet sein und dann war keiner, also die es sind sehr oft Planeten entdeckt worden. Und nie hat es gestimmt.
Indizien meinst du?
Nein, also es gab wirklich Behauptungen, dass Planeten entdeckt worden sind.
Ja.
Und das war immer falsch. Es waren immer Fehler, okay. Es war Wunschdenken, es war schlechte Arbeit. Alles Mögliche war dabei, ja. Und es war insofern waren halt die dann ernsthaft daran gearbeitet haben, ist halt wie, wenn du oft genug sagst, da ist was und dann ist nichts, dann kriegst du irgendwann ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Planeten-Cassandra-Rufe.
Ja. So ungefähr. Das heißt, also das war jetzt nicht so dieses, das, wo sich alle drauf gestürzt haben damals. Aber es gab ein paar Arbeitsgruppen, die daran gearbeitet haben und vor allem in USA und Kanada und dann eben die beiden Schweizer. Und die haben alle die gleiche Art des Beobachtens gehabt. Also die einzige Chance, die man damals hatte, um Planeten anderer Sterne zu entdecken, ist über die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode. Wenn ein Himmelskörper einen anderen umkreist, dann umkreisen die genau genommen ihren gemeinsamen Massenschwerpunkt. Mhm. Bei einem Stern und einem Planet liegt dieser Schwerpunkt meistens innerhalb oder zumindest nicht weit weg vom Stern, was so viel heißt, dass eben der Planet den Stern umkreist und der Stern ein bisschen wackelt.
Ja.
Wenn der Stern wackelt, dann kommt der von uns aus gesehen, wackelt der mal auf uns zu, mal von uns weg. Also der wackelt periodisch hin und her. Das kann man theoretisch messen, indem man das Licht des Sterns analysiert. Das Licht wird, wenn er sich auf uns zubewegt, ein bisschen rot verschoben, wenn er sich von blau verschoben, Entschuldigung, und wenn er sich von uns weg bewegt, ein bisschen blau verschoben. Genauso wie eben auch, das klassische Beispiel, das Einsatzfahrzeug mit der Sirene, der Ton ist anders. Genau, der Ton ist anders, wenn es auf uns zukommt und wenn es von uns weggeht. Sehr schön gemacht, danke. Und genau das machen eben auch Lichtquellen, wenn sie sich bewegen. Da ändert sich halt nicht die Tonhöhe, sondern eben die Farbe. Das heißt, man kann prinzipiell messen, ob ein Stern wackelt. Und das ist alles natürlich wesentlich komplexer, aber wenn ich weiß, der Stern wackelt periodisch, dann heißt das, dass er mit der gleichen Periode, in der der Stern wackelt, ein Planet um die Erde kreist. Das heißt, die Erde bringt die Sonne mit einer Periode von einem Jahr zum Wackeln.
Jo.
Also einem von außen beobachtet, wird die Sonne mal quasi so im Laufe eines Jahres nach vorn wackeln, nach hinten wackeln, nach vorne wackeln, nach hinten wackeln. So, das war der Plan. Dann hat man gesagt, okay, wir können mit den Methoden, die wir jetzt haben, nur sehr, sehr große, massereiche Planeten entdecken, weil je mehr Masse der Planet hat, desto stärker wackelt der Stern. Mhm. Wir können nur starkes Wackeln entdecken, also können wir nur große Planeten entdecken. Mhm. Große Planeten befinden sich aber weit weg vom Stern. Ja, so wie bei uns Jupiter, Saturn, die großen, sind weit entfernt vom Stern, was auch Sinn macht, weil nach den Modellen der Planetenentstehung nur weit entfernt vom Stern ausreichend viel Material ist für große Planeten. Also weit entfernt vom Stern, wo es kalt ist, ja, hast du nicht nur Staub, der rumliegt, sondern eben auch Eis, das rumliegt, vereinfacht gesagt. Und nah am Stern hast du das Eis eben nicht, weil es ist verflüchtigt, das ist zu warm. Ja. Das heißt, und das war ja auch das, was man von unserem Sonnensystem kannte, nahe am Stern, kleine Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, weit weg vom Stern, große Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. So, jetzt haben die sich gesagt, okay, wenn wir große Planeten suchen und nur große finden können, dann sind die großen weit weg vom Stern. Weit weg vom Stern heißt, die brauchen lange rundherum. Ja, Jupiter braucht irgendwie 5 Jahre um die Sonne rundherum. Je weiter weg, desto länger braucht er rundherum. Wenn er lange rundherum braucht, dann wackelt der Stern auch langsam. Ja, also wenn der Jupiter 5 Jahre um die Sonne braucht, dann wackelt die Sonne eben auch nur in 5-Jahres-Rhythmus hin und her. Es reicht jetzt aber auch nicht, den nur einmal wackeln zu sehen, ja, sondern du musst den halt ausreichend oft wackeln sehen, damit du halt wirklich, weil sonst kann ja irgendwas sein, wenn nur einmal irgendwie was ist in den Daten. Das heißt, die haben gesagt, okay, um sowas wie den Jupiter zu finden, da müssen wir locker mal irgendwie 10, 15, 20 Jahre lang Daten sammeln. Gut, haben sie getan. Haben angefangen, Daten gesammelt. Gesammelt. Aber
woher wussten sie, wo sie sammeln müssen? Sie haben einmal haben sie es wackeln sehen und dann gedacht, da
die haben einfach hin, oder? Die haben halt im Prinzip einfach mal geguckt, sie haben sich Sterne rausgesucht, die ausreichend hell und nahe sind, damit man überhaupt diese Messungen machen kann. Sterne, die jetzt, man will keinen Stern nehmen, von dem man weiß, oh, der hat wahnsinnig viel Aktivität, da ändert die Helligkeit und sowas, das ist ein variabler Stern. Also man hat sich Sterne gesucht, die halt im Wesentlichen sehr sonnenähnlich sind, die nah genug sind, hell genug sind, und die hat man halt alle auf Verdacht beobachtet. Ja, also quasi hier Rasterfahndung. Hat die auf einfach mal der Reihe nach durchgenommen. Also, immer wenn Zeit war, den Stern angeguckt, Daten gesammelt und geschaut, steckt in den Daten was drin, oder? Und das ist genau der Punkt. Nicht geschaut, steckt in den Daten was drin. Einfach mal Daten gesammelt. Ja. Ja, weil sie gewusst haben, die Datenauswertung ist kompliziert, die dauert lange, und wir brauchen ja erst mal 20 Jahre Daten, bevor wir was finden können.
Ja, so. Aber du musst ja, wenn du 20 Jahre, die müssen ja 20 Jahre in eine Richtung geguckt haben. Also
du musst ihn jetzt nicht irgendwie jeder Sekunde beobachten, kannst du ja auch gar nicht. Sondern du nimmst halt irgendwie, wenn du halt eine Nacht hast, in der du beobachten kannst, wo das Wetter passt, wo du das Instrument zur Verfügung hast und so weiter, dann nimmst du halt Daten auf. Ja, und dann in der nächsten Nacht auch nochmal, in der übernächsten Nacht auch nochmal. Und dann guckst du halt, dass du im Laufe der Zeit immer wieder in den Nächten was beobachtest. Das muss nicht konstant sein, aber du musst halt ausreichend viel Zeit abdecken, damit du halt was sehen kannst. Mhm. Und das haben eben die amerikanisch-kanadischen Arbeitsgruppen gemacht. Meillon und Quello haben das auch gemacht. Die wollten eigentlich, ursprünglich wollten die braune Zwerge suchen. Ja, also diese nicht ganz Sterne, die es nicht ganz geschafft haben. Ja, also Objekte, so ein Mittelding zwischen Planet und Stern. Also Objekte, die entstehen wie ein Stern.
Heiße Planeten.
Nein, das ist falsch. Kalte Sterne ist auch nicht ganz richtig. Also braune Zwerge entstehen so wie Sterne, also aus dem Kollaps großer Gaswolken, haben aber nicht genug Masse, um innen drin ausreichend viel Temperatur zu erzeugen, dass dort die gleiche Kernfusion stattfinden kann, wie sie zum Beispiel in der Sonne stattfindet. Das heißt, im Inneren eines braunen Zwergs wird kein Wasserstoff zu Helium fusioniert, sondern nur ein bisschen Deuterium fusioniert. Der brennt nur ganz schwach, der leuchtet nicht hell, kann auch nur ganz für kurze Zeit Energie erzeugen. Also so ein Stern halt, der es nicht ganz geschafft hat. Mhm. Ja, die waren damals auch noch hypothetisch, die Objekte. Hat man auch erst 1995 entdeckt. Und andere Leute. Aber die wollten halt die suchen. Die sind wesentlich einfacher zu finden, weil die wesentlich größer und massereicher sind. Ja. So, und dann haben die eben auch ein Instrument gebaut, mit dem man sowas machen kann, Spektrographen, und haben festgestellt, unser Ding ist eigentlich ziemlich genau. Wir könnten eigentlich auch Planeten finden mit dem Ding. Aha. Und haben angefangen, eben auch nach Planeten zu suchen. Und das war der große Unterschied. Ihre Datenauswertung war extrem gut. Didier Queloz, der war damals der Doktorand von Michel Mayor, der hat ein Computerprogramm geschrieben, das diese Daten extrem schnell und genau auswerten konnte und zeitnah auswerten konnte. Das heißt, die haben quasi beobachtet und am Ende von der Beobachtungsnacht waren die Daten schon fertig ausgewertet. Die haben schon gucken können, was drinsteckt. Ja. Und das haben die anderen eben nicht gemacht. Und deswegen haben Mayor und Queloz dann, als sie den Stern 51 Pegasi beobachtet haben, diesen Planeten entdeckt, den die anderen nie gefunden hätten, weil das war ein Planet, der war groß, vergleichbar mit Jupiter,
ja.
So, halb so groß ungefähr, aber immer noch ein großer Gasplanet. Und dieser Planet hat seinen Stern in fast ein bisschen mehr als 4 Tagen umkreist.
Was wie heißt, dicht muss denn der dann da dran sein?
Absurd dicht, der deutlich näher als der Merkur, der sonnennächste Planet
unserer Sonne. Aber du hast Sonne. Doch gesagt, das geht nicht.
Genau, deswegen hat auch keiner danach gesucht. Deswegen haben auch damals am Anfang, haben natürlich, als sie das veröffentlicht haben, haben die gesagt, ja, Entschuldigung, das ist ja absurd, wie soll denn der da hinkommen? Das kann nur ein Fehler sein. Aber, und dann haben die halt wirklich Argument um Argument entkräftet, haben natürlich auch selbst vorher nochmal genau nachgeschaut und alles. Aber der Planet war da. Und dann haben natürlich auch die anderen Arbeitsgruppen, die das Planeten suchen, auch nachgeguckt. Ja, weil in dem Fall, wenn du jetzt quasi nur, wenn der 4 Tage rumbraucht, dann kriegst du die Daten ja recht schnell zusammen.
Ja.
Beziehungsweise haben die dann auch teilweise schon in ihren Daten geschaut, die sie auch schon gehabt, aber nicht ausgewertet haben und haben gesehen, ja, das Signal ist da drin. Und tatsächlich haben die dann, nachdem sie nach solchen kurzfristigen Signalen gesucht haben, auch in anderen Daten, bei anderen Sternen, solche seltsamen Planeten gefunden. Das heißt, schon die erste Entdeckung eines Planeten war etwas, was unser Weltbild dramatisch verändert hat. Wir haben festgestellt, dass große Planeten auch nahe am Stern existieren können. Ja. Dass es sowas gibt wie planetare Migration, nennen wir das heute. Also die entstehen schon weit entfernt vom Stern, aber sie können sich bewegen durch das Sonnensystem. Also ein Planet kann näher an einen Stern rücken oder weiter weg rücken. Ja, das war ein Effekt, den haben wir vorher nicht gekannt. Den haben wir erst quasi durch diese Entdeckung entdeckt und verstanden, warum das so ist und dass das
wirklich warum, wichtig warum, ist. Warum ist das so? Also wenn wir es vorher nicht gekannt haben, dann heißt es ja, dass es in unserem Sonnensystem nicht der Fall ist.
Ja, also vereinfacht gesagt hat es damit zu tun, dass bei der Planetenentstehung, wenn die Planeten aus dieser Scheibe aus Gas und Staub entstehen, die so einen jungen Stern umgibt, dann ballt sich das zu Planeten zusammen und dann gibt es aber auch eine Wechselwirkung zwischen den in Entstehung begriffenen Planeten und dem ganzen Staubgedöns, was da rumfliegt. Ja. Das hat man früher eigentlich im Prinzip ignoriert, hat gesagt, ja okay, das einerseits hat man es quasi ignoriert, weil man gedacht hat, es war nicht so wichtig, andererseits hat man es ignoriert, weil es mit der damaligen Technik einfach nicht zu simulieren war. Ja, also die Computer waren nicht gut genug, um sowas simulieren zu können, diese Interaktion zwischen so vielen Teilchen und Objekten. Und wenn man das aber vernünftig macht, dann stellt man fest, dass dieser Effekt dazu führt, dass so ein Planet, wenn er entsteht, tatsächlich näher an den Stern ranrücken kann, ganz langsam. Oder auch ein bisschen weiter wegrücken kann. Also das hängt wieder von Dingen ab, die jetzt zu erklären zu kompliziert sind. Ich kann mal verlinken auf was, mit wo es um diese Migration geht. Aber im Wesentlichen hat man erst, weil es diesen Planeten ja offensichtlich gab, sich überlegt, okay, da haben wir irgendwas übersehen und hat genau nachgeschaut und festgestellt, das ist so. Und in unserem Sonnensystem war das auch der Fall, nicht in diesem großen Ausmaß, dass ein Planet wie Jupiter an die Sonne rangerückt ist, aber auch hier haben sich die großen Planeten, sind nicht dort, heute dort, wo sie entstanden sind. Also Jupiter ist ein kleines bisschen, ein wirklich ein winziges bisschen näher an die Sonne gerückt. Saturn, Uranus und Neptun sind ein bisschen weiter raus gerückt.
Ja.
Oder war es umgekehrt? Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Auf jeden Fall haben sie sich bewegt. Es gibt sogar gute Indizien, dass Uranus und Neptun quasi Plätze getauscht haben, dass der Uranus weiter weg entstanden ist von der Sonne als Neptun und sich erst das umgetauscht haben. Diese Bewegung der großen Planeten durch Sonnensystem hat natürlich den ganzen Rest ordentlich durchgemischt. Ja? Also hat unter anderem dafür gesorgt, dass sehr viel mehr Asteroiden als davor und danach ins innere Sonnensystem geschleudert sind. Ja, also die waren für das verantwortlich, was wir Late Heavy Bombardment nennen. Ja. Also diese Phase kurz nach der Entstehung der Erde, wo wahnsinnig viele Asteroiden eingeschlagen sind, die einen Großteil des Wassers auf den Planeten gebracht haben.
Würde das also bedeuten, dass nee, würde es nicht. Ich wollte gerade fragen, ob man Rückschlüsse auf das Alter eines Sonnensystems oder nennt man die anderen Dinge auch Sonnensystem?
Ja, man nennt es Planetensysteme.
Ja. Ob man Rückschlüsse auf das Alter eines Planetensystems machen kann, wenn man guckt, wie dicht die großen Planeten am Stern sind.
Ja, im Prinzip braucht man das nicht, weil du kannst aus der Beobachtung des Sterns halbwegs gut bestimmen, wie alt der Stern ist. Ja. Und die Planeten können nicht älter als der Stern sein. Also die Altersbestimmung geht da anders. Aber tatsächlich, also man kann natürlich aus dieser Migration ganz viel anderes ablesen. Weil zum Beispiel, wenn du so einen Jupiter hast, der quer durch ein Planetensystem durchrauscht, dann bleibt da nicht viel übrig. Also wenn du ein System hast, wo ein Jupiter nah am Stern ist.
Staubsaugermäßig meinst du?
So ungefähr, ja. Und dann ist die Chance, dass da vielleicht auch irgendwo ein erdähnlicher Planet in der habitablen Zone ist oder sowas, eher gering, weil wenn er da war, ist er jetzt nicht mehr da. Ah. Und also das war quasi die Situation ganz am Anfang. Wir haben schon ganz am Anfang wahnsinnig neue Erkenntnisse gehabt und dann ging es weiter. Also du hast dich ursprünglich gefragt, warum wir das quasi so viel entdeckt haben heutzutage. Ja. Zuerst mussten wir überhaupt lernen, dass unser Sonnensystem nicht der Maßstab ist. Ja, wir haben immer gedacht, okay, unser Sonnensystem, wenn wir was suchen, dann schaut so aus wie unser Sonnensystem. Ja. Das war der erste Grund, warum wir so lange nichts gefunden haben. Erst als wir das verstanden haben, haben wir mehr gefunden. Und der zweite Grund war natürlich Technik. Ja, also unsere Technik ist wesentlich besser geworden. Und ab 2000, wenn du dir anschaust, die Anzahl der Planeten, die entdeckt worden sind, dann kriegst du so ab 2005, 6, 7 einen wahnsinnig starken Anstieg. Weil das war der Moment, wo wir Kepler und Corot ins All geschickt haben, Weltraumteleskope, die eine neue Methode verwendet haben, diese Transit-Methode, wo du guckst, ob ein Stern heller und dunkler wird periodisch, weil ein Planet um ihn kreist und immer ein bisschen
Licht blockiert. Oder ein außerirdisches Raumschiff.
Weil ob ein Planet um den Stern kreist und ihn heller und dunkler macht. Und so ein Weltraumteleskop natürlich kann viel genauer suchen, das kann sehr viel länger hinschauen, kann auf einen Blick sehr viel mehr Sterne beobachten. Und da hat wirklich, also das war wirklich so dieser Punkt, ich weiß jetzt gerade die Zahlen nicht, aber es gab irgendwie so, es muss so um 2012, 13, 14 rum gewesen sein, wo dann wirklich Kepler mit einem Schlag die Entdeckung von irgendwie ein paar hundert, irgendwie 600 Planeten bekannt gegeben hat und so. Ja, also wo es dann wirklich die Entdeckung von Planeten zur Massenproduktion ist. Und jetzt sind wir wirklich in einer komplett neuen Ära angelangt. Ja, jetzt ist nicht mehr die Frage, gibt es Planeten? Es ist nicht mehr die Frage, welche Planeten gibt es. Wir wissen, es gibt Planeten in, ich will jetzt nicht sagen, in allen Formen und Farben. Also die Form ist immer gleich. Die Farbe, gut, die kann variieren. Aber es gibt sie wirklich. Ja. Aber es gibt sie wirklich. Also unser Sonnensystem ist bei weitem nicht der Maßstab. Es gibt Supererden, ja, also Planeten, die größer, massereicher als die Erde sind, aber trotzdem kein Gasplanet. Sowas gibt es bei uns nicht. Es gibt Planeten, die viel, viel kleiner sind als der Merkur. Es gibt Planeten, die sich auf ganz Eis Riesen, die weit weg sind. Also es gibt diese heißen Jupiter. Also es gibt alles mögliche Seltsame. Es gibt Planeten in Doppelsternsystemen. Ja, ganz häufig sogar. Also es gibt alles Mögliche. Und das haben wir nicht gewusst. Und jetzt ist es quasi der Punkt, wo wir nicht mehr nach einzelnen Objekten suchen, sondern wo wir probieren, die wirklich auch zu verstehen, wo wir aus den Entdeckungen allgemeine Prinzipien ableiten können, wie und warum entwickeln sich Planetensysteme so, wie sie sich entwickelt haben. Ja, wir fangen jetzt an, auch die Planeten zu charakterisieren. Bis jetzt haben wir gesagt, okay, da ist ein Planet, der ist so weit weg, der hat die Masse und der hat die Größe. Hm. Das waren im Wesentlichen die Daten, die wir rausfinden konnten. Jetzt fangen wir langsam an, auch mehr über den Planeten selbst herauszufinden. Also welche Temperatur hat es dort? Welche Atmosphäre hat der Planet? Was hat er eine Atmosphäre? Was ist drin in der Atmosphäre? Das ist jetzt gerade die Dinge, die jetzt gerade passieren und in den nächsten Jahren passieren. Und wir wissen auch wieder mit anderen Methoden, dass auch abseits der 4000 und ein bisschen was, die wir bis jetzt konkret entdeckt haben, haben wir indirekte Methoden verwendet, um halt die Gesamtzahl der Planeten abzuschätzen, und wir wissen, dass die mindestens so häufig sind wie Sterne. Ja, also wir wissen, dass Planeten ein genauso wichtiger, relevanter, häufiger Anteil am Universum sind wie die Sterne selbst. Das Universum ist voll mit den Planeten. Es gibt sie bei den Sternen, es gibt sie zwischen den Sternen, es gibt sie überall.
Umso wahrscheinlicher ist es, dass wir nicht allein sind im Universum, ne?
Ah, das ist ein klassischer Fehlschluss.
Ist es?
Ja. Das ist, also ich weiß, dass das sehr, sehr viele Leute sagen, auch sehr viele Wissenschaftler sagen, aber man darf sich von den großen Zahlen nicht erschlagen lassen. Ja. Das ist, vielleicht bin ich da auch wieder genauso, wie es damals die Leute waren, die gesagt haben, Nur weil wir anderswo noch keine Planeten gefunden haben, heißt das nicht, dass die quasi, heißt das nicht, dass unser Sonnensystem das einzige sein muss. Aber erstmal musst du bei dieser Frage immer, wenn du sagst, dass wir nicht allein sind, musst du immer erstmal klar machen, was meinst du mit nicht allein? Meinst
Leben.
Du?
Ja, ein organisches.
Ja, aber ja. Wenn du die sehr, sehr viele Leute verstehen, da leben ja so Aliens, intelligente Aliens.
Genau, die mehr drauf haben als wir und uns den Frieden bringen und
Technologie. Das nicht, aber einfach nur intelligente Aliens halt. Und da muss man auf jeden Fall stark trennen zwischen Leben und intelligenten Leben.
Ja.
Das Problem ist, wir haben halt nur einen einzigen Datenpunkt. Wir haben nur die Erde, sonst haben wir nichts. Man kann aus diesem einen Datenpunkt extrapolieren. Da muss man halt vorsichtig sein. So, wenn wir das machen, sagen wir, okay, sobald die Erde so weit war, dass auch nur rein theoretisch Leben entstehen können, sobald die Erde unter 100 Grad abgekühlt war, ja, im Wesentlichen, ja, sobald da flüssiges Wasser war, also sobald wirklich alles halbwegs so war, dass da Leben existieren kann, hat Leben existiert auf der Erde. Ja, also Leben gibt es seit, keine Ahnung, 3,8 Milliarden Jahre. Mhm. Also wirklich von Anfang an, sobald es möglich war, war das Leben da. Wenn man daraus extrapoliert, kannst du sagen, überall dort, wo Leben möglich sein kann, entsteht Leben.
Ja.
Und da ist dann tatsächlich, da kann man mit guten wissenschaftlichen Indizien sagen, dann muss es Leben anderswo auch geben, weil wir wissen, wir haben noch keinen Planeten gefunden, von dem wir mit Sicherheit sagen können, dass dort prinzipiell lebensfreundliche Bedingungen herrschen. Das ist auch was, was wir so in den nächsten 5 bis 10 Jahren hinkriegen werden. Momentan haben wir da halt nur Indizien, aber noch keine Sicherheit. Ja. Aber die Indizien sagen uns, es muss diese Planeten eigentlich geben. Ja, also bei all der Vielfalt, die wir bis jetzt gesehen haben, ist es eigentlich nur halt Zufall, dass wir halt noch keinen gefunden haben, der wirklich, wo wir es, beziehungsweise es ist nicht Zufall, sondern wir haben welche gefunden, die so sein könnten. Wir haben noch nicht die technischen Möglichkeiten, das auch zu bestätigen.
Okay.
Die fehlen uns noch. Die werden erst realisiert, diese großen Teleskope, die das können. Die sind in 5 bis 10 Jahren soweit. Aber da kann man sagen, okay, Leben an sich, ja, kann wahrscheinlich sein. Intelligentes Leben ist wieder eine andere Sache, weil hier wieder die Erde in diesen 3,8 Milliarden Jahren, die es Leben gibt, die absolut meiste Zeit ist das Leben wunderbar ohne Intelligenz ausgekommen. Ja? Also das ist die allermeiste Zeit waren es irgendwelche Einzeller, ja, die irgendwelche Mikrolebewesen. Erst die letzten paar, je nachdem wie man es definiert, 100.000 Jahre oder sowas, war da halt mal irgendwie was, das man intelligent nennen kann. Und wir haben keine Ahnung, was dazu geführt hat. Also auch wieder hier, wir haben schon jede Menge Ahnung, aber wir auch nichts Eindeutiges, wo wir allgemeine Prinzipien ableiten können, was dazu geführt hat, dass aus Leben auf einmal intelligentes Leben geworden ist. Und wenn wir das extrapolieren, dann kann man sagen, okay, intelligentes Leben kann vielleicht extrem unwahrscheinlich sein, weil wenn dieses, was auch immer das dazu geführt hat, dass sich auf der Erde Intelligenz entwickelt hat, wenn das wirklich etwas ist, was halt, wo halt ganz viele verschiedene Sachen zusammenkommen müssen, dann muss das irgendeine Wahrscheinlichkeit haben. Wenn die Wahrscheinlichkeit ist, dass auf einem von in einer Million Planeten mit Leben intelligentes Leben entsteht, okay, dann gibt es wahrscheinlich viele Planeten mit intelligentem Leben im Universum. Wenn es aber einer von einer in einer Billion oder Trillion ist, weiß man ja nicht. Also ja. Dann sind wir schon
noch
bei der
viele, Zahl. Aber nicht mehr
nein, dann so sind wir schon, also dann sind wir schon bei den Zahlen angelangt, wo wir dann im beobachtbaren Universum vielleicht irgendwie 1, 2 haben. Also
okay.
Und also also wir wissen es halt schlicht und einfach nicht in der Hinsicht, was intelligentes Leben angeht. Und wir haben auch keine vernünftigen Möglichkeiten, nach intelligentem Leben zu suchen. Also, beziehungsweise wir haben die halt schon, aber es ist halt
zeitaufwendig.
Das nicht, aber wir haben auch keine guten Vorstellungen, was intelligentes Leben, also wie sich das äußert. Wir haben halt unsere Science Fiction geprägten Vorstellungen. Wir stellen uns Intelligenz zwangsläufig so vor wie unsere Intelligenz. Wir können nur so denken, wie wir denken. Wir können uns nicht vorstellen, wie man denkt, wenn man anders denkt. Also das ist das ist was anderes. Aber darum meine ich, man darf sich von diesen großen Zahlen nicht verlocken lassen. Also solange wir nicht sagen können, warum das Leben intelligent geworden ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit, nutzt uns die große Zahl überhaupt nichts, um konkrete Aussagen zu machen. Ja, aber jedenfalls das waren die beiden Nobelpreise. Es gab ein bisschen, wie es immer so ist, ein bisschen Kontroverse, beziehungsweise es haben ein paar Leute probiert, eine Kontroverse anzureißen, irgendwie auf Twitter und so, dass die das ja gar nicht verdient hätten und so und dass andere berücksichtigt werden hätten müssen. In dem Fall finde ich, dass es selten in den letzten Jahren einen Nobelpreis für Physik gab, wo es so eindeutig war.
Aha.
Weil wenn du dir anguckst, also die ganzen vergangenen Entdeckungen, es war sowas wie am CERN, ja, Gravitationswellen, große Weltraumteleskope, da sind so viele Menschen beteiligt, dass es eigentlich immer ungerecht ist. Ja, also wenn jetzt hier für die Gravitationswellen dann diese drei Leute den Preis zurecht bekommen haben. Natürlich, die waren da maßgeblich beteiligt, die drei, die das bekommen haben für die Entdeckung der Gravitationswellen. Aber da waren hunderte andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch beteiligt, die das Ding bauen mussten. Oder am CERN, ja, am CERN sind auch hunderte Leute beteiligt, damit da am Ende sowas wie ein Higgs entdeckt werden kann. Und die haben überhaupt nichts bekommen. Ja, das haben nur die Theoretiker bekommen, die es vorhergesagt haben. Also das ist in der modernen Wissenschaft extrem schwierig, da die drei, weil es dürfen nur drei bekommen, rauszusuchen, die ihn kriegen sollen.
Es dürfen nur drei bekommen?
Ja, es dürfen nur drei Leute einen Nobelpreis pro Jahr kriegen in einer Disziplin.
Ach so, okay.
Ja. Und das ist halt da mittlerweile extrem schwierig, weil Forschung halt nicht mehr so funktioniert. Ja. Ja, Forschung ist halt großes Team. Aber in dem Fall, was wirklich eine sind, Major und Quellos. Die zwei sind's. Es gab Alexander Wolchan und Dale Frail, die haben schon drei Jahre zuvor einen Planeten unter Anführungszeichen entdeckt, der einen Stern definitiv unter Anführungszeichen umkreist hat. Das waren die Pulsarplaneten. Da verlinke ich am besten eine Podcast-Folge dazu, weil sonst kommen wir zu gar keinem Ende mehr, wenn ich das auch noch erkläre. Pulsar ist ein toter Stern, ein Stern, der schon längst explodiert ist, der in einer Supernova explodiert ist, und die haben festgestellt, dass so ein Pulsar auch von planetengroßen Körpern umkreist wird. War auch eine echte Entdeckung, die gibt's, die Dinger. Aber die können sich quasi erst aus den Trümmern des Sterns gebildet haben. Also das war kein Planetensystem, sondern das waren quasi Objekte, die sich aus den Trümmern gebildet haben, die diesen toten Stern umkreisen. Und man kann streiten, ob man es jetzt Planet nennen will oder nicht. Was auf jeden Fall klar ist, dass die eine kosmische Kuriosität sind. Ja, also die sind wichtig für die Forschung. Da haben wir auch viel gelernt von den Dingern. Aber wir haben halt seit 1992 vielleicht noch eine Handvoll anderer entdeckt. Ja, also die gibt's wirklich extrem selten. Die sind schon interessant, aber haben jetzt die Astronomie nicht revolutioniert. Hm. Also da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, dass jetzt quasi hier, weil dann wären es ja vier gewesen, wenn man denen auch noch was geben hätte wollen. Aber die sind meiner Meinung nach zu Recht jetzt quasi zurückgesetzt gegenüber Major und Quello. Und dann gab's noch die Geschichte von den Kanadiern, die ein bisschen tragisch ist, dass da geht's um Leute, die aus diesen anderen Gruppen, von denen ich vorhin erzählt habe, ja, die tatsächlich Gordon Walker, Bruce Campbell, die zwei haben 87 schon Daten veröffentlicht von Sternen, wo sie gesagt haben, da könnte was sein, gibt's Hinweise auf Planeten, ja, und haben aber, weil sie gute Wissenschaftler waren, gesagt, ja, wir können es nicht genau sagen, wir brauchen mehr Informationen.
Ja.
Steht also, auch so in deren Artikel drin, ja.
Also, aber sie haben es immerhin gepublished, okay.
Sie haben gesagt, ja, also es war ein Artikel, so ein da geht halt irgendwie. Ja, also die Artikel haben halt das Thema behandelt, also A Search for Substellar Companions to Solar Type Stars hieß der Artikel, ja. Mhm. Also die Suche nach Planet, so substellaren Begleitern von Sternen. Da haben sie wirklich geschrieben, ja, also da ist was, aber wir brauchen mehr Informationen, bevor wir das wirklich mit Sicherheit bestätigen können. Ja, und dann haben sie halt nicht gefunden. Sie haben dann sogar gesagt, tatsächlich, okay, wenn man das jetzt irgendwie, nachdem sie dann mehr Daten gesammelt haben, 1995, ein paar Monate vor der Entdeckung von Major und Quellos, haben sie gesagt, okay, da ist nichts. Wir glauben, da ist nichts. Auch es hat vorher so ausgeschaut, da ist nichts. Aber das war ein anderer Stern, ja.
So, okay.
Und ja. Nee, da ist aber nichts. Nee, das aber dann, wie gesagt, mittlerweile dann haben eben Major und Quellos eindeutig gezeigt, es gibt solche Planeten. Und mittlerweile, und das ist halt das, was ein bisschen tragisch ist, haben halt, nachdem man jetzt mit besseren Methoden die Daten der Kanadier aufgearbeitet hat, weil ich gesagt, okay, bei drei von diesen Sternen, die sie damals untersucht haben und wo sie Hinweise gefunden haben, sind tatsächlich Planeten. Ja, also die haben quasi die Planeten in ihren Daten drin gehabt, aber sie waren halt nicht deutlich genug. Und da haben halt einige gesagt, ja, und jetzt eigentlich ist es ja ungerecht, weil eigentlich haben ja die ersten Planeten entdeckt, das war schon in den 80er Jahren und so weiter. Aber ja, wenn sie nicht sagen können, mit Sicherheit, mit wissenschaftlicher Sicherheit, dass da was ist, dann ist es auch keine Entdeckung. Ja. Dann ist es keine Entdeckung. Das war wichtige Arbeit, natürlich. Und man sollte das auch immer erwähnen, wenn man diese Geschichten erzählt. Man sollte nicht so tun, als wären Major und Quello aus dem Nichts gekommen und davor wäre nichts passiert. Die sind quasi die am Ende erfolgreich waren, nachdem ganz viele daran gearbeitet haben. Mhm. Aber sie waren die Ersten, die zweifelsfrei sagen haben können, da ist was. Die anderen konnten es nicht sagen. Und darum ist es so, ist Wissenschaft, ja. Und insofern war es da wirklich einfach zu sagen, die zwei haben den Preis eindeutig verdient. Da braucht man keine anderen Leute berücksichtigen, da muss man nicht streiten, wer den bekommt. Die zwei haben ihn bekommen. Deswegen habe ich das immer, weil eben wirklich unser Weltbild revolutioniert worden ist dadurch, die Wissenschaft revolutioniert worden ist dadurch, die Astronomie, habe ich immer vorher gesagt, die zwei müssen ihn kriegen und dann haben die zwei ihn bekommen.
Hast du denn drauf gewettet? Weil auf sowas nee, kann man mit Sicherheit wetten bei irgendwelchen
Buchmachern. Vermutlich ja, aber ich bin kein Wettmensch. Also ich bin ja,
aber das wäre jetzt gewesen, ne? Wenn du damals schon einen Hunderter gesetzt hättest, wärst du heute reich.
Ich habe keine Ahnung, wie da die Quoten sind. Ich weiß nicht, wie weit die, es war jetzt nicht so, das war jetzt von mir keine, ich war nicht der Einzige, das gesagt hat, das war auch durchaus anderen Leuten klar, dass die zwei absolut nobelpreiswürdige Forschung gemacht haben und dass es früher oder später passieren muss. Ja, also das schon, also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da jetzt hier besondere Vorhersagefähigkeiten hätte. Aber die zwei haben ihn bekommen. Und ich weiß nicht, soll ich jetzt über James Peebles, müssen wir jetzt eigentlich auch noch reden, den dritten. Oder willst du eine andere Geschichte zwischendurch erzählen? Das ist ein bisschen wieder anderes Thema. So wieder ein Stückchen Brot bei der Weinprobe.
Stückchen Brot bei der Weinprobe, genau. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass weniger zu kaufen glücklicher macht.
Aha.
Wer hätte das gedacht? Haben 1000 College-Studenten genommen, haben mit denen diese üblichen Psychotests gemacht, ne? Und haben geguckt, wie diese College-Studenten darauf reagieren, verstärkt grüne, also nachhaltig zu shoppen, also ihr Shopping-Niveau so hoch zu halten, wie es bisher auch ist, weil wir ja daran gewöhnt sind, uns ständig neues Zeug zu kaufen, in der Annahme, dass uns das in irgendeiner Form zufriedener machen würde. Und haben festgestellt, macht nichts. Ja, also nachhaltig shoppen macht nichts. Was aber tatsächlich was macht ist, und das ist mehr oder minder ein Abfallprodukt dieser Arbeit gewesen, wenn du weniger kaufst, dann hast du ein gesteigertes psychologisches Wohlbefinden. Also grün kaufen macht dich nicht glücklicher, weniger kaufen macht dich glücklicher. Sie vermuten, dass das daran liegt, Besitz besitzt, sagt man ja. Sie schreiben, dass es mit dem Aufwand für Erhalt, Organisation und Schutz des Besitzes zu tun hat. Also Eigentum macht halt Stress und je weniger Eigentum du hast, desto stressfreier bist du. Da würde ich jetzt anfügen, vorausgesetzt, du hast freiwillig wenig Eigentum und nicht, weil du arm bist, weil arm zu sein. Ein paar Sachen
brauchst du schon irgendwie.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du arm bist, dann hast du einen ganz anderen Stress und ich glaube nicht, dass
stimmt,
der...
Stimmt, ja.
Noch ein, australische Forscher haben festgestellt, die australische Wissenschaft hat festgestellt, Ungleichheit innerhalb einer Population, nenne ich es mal, fördert die Sehnsucht nach einem starken Anführer.
Okay.
Auch 6000 Studierende aus 30 Hochschulen in den USA, Südamerika, Europa, Asien, Australien sich angeguckt, sollten, so Fragebogen macht man dann immer, die sollten sagen, ist in eurem Land eine besonders starke Ungleichheit oder habt ihr das Gefühl, dass die Gesellschaft langsam zerfällt? Und seid ihr der Meinung, dass euer Land einen starken Anführer braucht? Dann haben sie genommen den Gini-Koeffizienten, der misst, wie der Wohlstand einer Gesellschaft ist. Also, ja, ich glaube, so kann man es nennen, oder? Wohlstand? Mhm. Ja, das Wohlstandsniveau einer Gesellschaft misst der Gini-Koeffizient. Und in dem drin stehen auch tatsächliche Einkommens- und Vermögensverteilungen. Also der gibt Auskunft über tatsächliche Ungleichheit in den Ländern. Rausgekommen ist, dass sowohl die subjektive als auch die objektive Ungleichheit eng zusammengehangen hat mit der Sorge des Zerfalls der Gesellschaft und dem Bedürfnis nach einem starken Führer. Ja. Das Ganze haben sie dann nochmal ein bisschen Störvariablen rausgerechnet. Das erkläre ich jetzt nicht, wie sie es gemacht haben, weil das ist ein bisschen komplizierter gewesen. Aber dazu haben sie nochmal 400 Probanden genommen und haben sie gebeten, sich vorzustellen, das fand ich sehr lustig, in einem fiktiven Land zu leben. Das heißt Bimbula. So, ja, also und ihr verdient so und so viel Geld, ihr könnt euch davon so und so viel leisten, dann haben sie halt geguckt, wie wirkt sich das aus. Also ist tatsächlich so, dass Ungleichheit, ja, nennen wir es mal Ungleichheit, die Sehnsucht nach einem starken Anführer verstärkt, also tatsächlich auch der Treiber ist, das wollten sie herausfinden mit diesen
letzten. Kann man das, ich meine, es gibt ja solche Daten über die Ungleichheit in Gesellschaft für verschiedene Länder, kann man da irgendwie schauen, ob das tatsächlich auch so ist, also ob Länder, wo die Ungleichheit zwischen Arm und Reich oder was auch immer es dafür für Parameter gibt, Marker gibt, ob da tatsächlich dann das die Länder sind, wo halt dann quasi der starke Anführer oben hockt. Also ist jetzt zum Beispiel irgendwie in solchen Ländern wie Ungarn.
Und
Brasilien, sind das die Länder, wo die Schere quasi größer, stärker offen ist als in anderen Ländern?
Interessante Frage, da müsste man dann nochmal genauer reingucken, ja. Also Sie sagen ja, also zumindest die Sehnsucht nach diesem starken Anführer ist dort stärker, wo die Ungleichheit größer ist. Ob er dann auch, eingesetzt wird, ist dann ja wahrscheinlich auch immer noch mal wieder eine Frage der ja, politischen Verhältnisse. Also weil ich bin mir sicher, dass bei uns, ich weiß gar nicht, gab es doch kürzlich sogar Zahlen über die Bundesrepublik, dass ja, auch hier eine große Sehnsucht nach einem starken Anführer ist. Aber unser politisches System verhindert ja, dass es diesen starken Anführer jemals geben wird. Es sei denn, jemand geht hin und ändert dieses System, aber das wird kompliziert. Also dazu müsste es halt einen Föderalismus aushebeln.
Ja, gucken wir mal. Wir haben in Thüringen am Sonntag Wahlen.
Stimmt, ja. Und euer Spitzenkandidat ist ein Faschist, ne? Gerichtlich festgestellt.
Das heißt unser, wir haben ja nicht nur eine Partei.
Ja, stimmt, Partei. Euer Nazi-Spitzenkandidat ist ein Faschist.
Genau, ja. Aber das ist interessant, wir sind ja auch das einzige Bundesland mit einem Ministerpräsidenten von der Linkspartei, muss man dazu sagen. Ja. Und wo eben eine rot-rot-grüne Regierung ist, die tatsächlich allen, die haben wie sie damals angetreten ist, vor 5 Jahren haben wir gerade die CDU gesagt, jetzt wird hier Thüringen den Bach runtergehen und alles wird ganz grauenhaft und die wird keine, weil die auch nur, glaube ich, nur 1 oder 2 Stimmen Mehrheit hatte, diese Regierung, auch gesagt, ja, und das wird keine Woche halten und alles, und aber die Wesentlichen, die haben relativ...
Der muss einen ziemlich guten Job gemacht haben.
Da hat er oder? Eigentlich auch gemacht, ja, und das Interessante ist, also mittlerweile, glaube ich, haben sich die Umfragen ein bisschen geändert, die letzten Umfragedaten, die ich jetzt noch bewusst gesehen habe, da war die FDP gerade so bei knapp unter 5% oder so, dass sie rausfallen würde. Und wenn das der Fall ist, dann hätte nämlich auch Rot-Rot-Grün immer noch eine Mehrheit. Und das finde ich auch interessant, wenn du quasi bei all dieser AfD-Hysterie, also Hysterie ist vielleicht das falsche Wort, aber bei all diesen, wenn sie da quasi zeigt, ein Land mit einer linken Regierung, die kann wiedergewählt werden.
Ja.
Also das fände ich ein schönes Signal, wenn das tatsächlich sich so ergeben sollte, oder was auch immer dann irgendwie rauskommt. Das mittlerweile, glaube ich, sind die Daten eher so, dass da die FDP wieder drin ist und es dann keine, dann wird's ganz haarig, dann geht sich die linke Regierung nicht aus, obwohl die Linkspartei weiterhin die größte Partei bleiben wird, mit ziemlicher Sicherheit.
Naja, aber was wird dann CDU, AfD, FDP ist ja dann die nächste...
Da kann man dann gucken, ob die das, wenn der...
Ob die CDU sich das jetzt schon traut im Jahr 2019
hinzu, oder ob sie die Piraten, die Piratenpartei, die Partei plakatiert ja hier in Thüringen, ist ja schön, wie ist das irgendwie, Moring will mit Höcke bumsen oder sowas, ist glaube ich der Slogan. Aber und irgendjemand hat heute drunter geklebt, ohne Kondom. Also ich weiß nicht, ob sie sich das trauen, aber ob es dann irgendwie was anderes gibt, ob dann irgendwie alle gegen die AfD eine Regierung machen oder ob Ramelow eine Minderheitenregierung machen will, das wird dann schwierig. Also da bin ich ja gespannt. Ich meine, zum Glück muss man fast sagen, ich bin jetzt quasi auf dem Weg, hier meine Zelte abzubrechen in Thüringen, um wieder nach Österreich zu ziehen. Insofern kann ich mir das aus der Ferne anschauen, aber ich bin schon gespannt, was am Sonntag hier passiert. Aber das war ja nicht das
Sonntag, dem 27. Oktober ist
genau. Und
das, worüber wir reden. Wir zeichnen auf am 23. Oktober. Kann 2 Tage dauern, bis ich die Sendung veröffentlicht kriege, nur dass ich
nicht schauen. Ja, wir veröffentlichen auf jeden Fall noch, bevor mir Meinungsäußerung verboten wird durch Bernd Höcke, wenn er dann mal
die...
Gut, gehen wir wieder zurück ins Universum, wo diese Dinge keine Rolle spielen. Nämlich zum dritten Nobelpreisträger für Physik, der den halben Preis bekommen hat. Ja, also die beiden, von denen ich vorhin erzählt habe.
Ach so, der ist nicht gedrittelt worden.
Also, okay, verstehe. Nee. Und wer ein bisschen mehr dazu haben will, ich habe tatsächlich auch anlässlich dieser Preisverleihung das jeweilige Kapitel meines neuen Buchs und Hörbuchs freigegeben. Also man kann das Buchkapitel über 51 Pegasi, den Stern, den dieser Planet entdeckt worden ist, und auch das Hörbuchkapitel ist öffentlich, kann ich verlinken. Das habe ich quasi halt dann aus aktuellem Anlass veröffentlicht, damit es alle lesen können und hören können, auch die das Buch nicht gekauft haben oder kaufen wollen. Das können wir verlinken, dann könnt ihr das noch anhören. Der dritte, James Peebles, das war so ein bisschen schwierig. Also ich habe das Gefühl, und vielleicht ist das nur meine selektive Wahrnehmung, weil ich natürlich aufgrund meiner Arbeit mich mit den Exoplaneten viel mehr beschäftigt habe, ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen untergegangen ist bei den ganzen Nobelpreisträgern. Vor allem, weil es da nicht mehr so einfach ist zu erklären, für was er den bekommen hat. Nicht, weil die Forschung so kompliziert ist, was sie schon war, aber Meillon Coelho war klar, Planet entdeckt. Da kann man sehr schön und leicht auch drüber schreiben in den Medien. In dem Fall hat James Peebles, und das ist die offizielle Begründung des Nobelpreiskomitees, den Preis bekommen für Theoretical Discoveries in Physical Cosmology.
theoretische Entdeckung.
In der physikalischen Kosmologie. Mhm. Das klingt so ein bisschen irgendwie so, als hätte gesagt, jetzt haben wir da zwei eindeutige Nobelpreisträger, wo wir keinen dritten brauchen eigentlich, aber jetzt ist noch Platz und ach, der Typ, der hat ihn auch verdient.
Das klingt wie mutmaßende Mathematik, aber das gibt's ja auch nicht.
Also es klingt genau so, als wäre das quasi so einer, der halt irgendwie, der ihn auch kriegen sollte, wo man noch keinen richtigen Anlass gefunden hat, ihm den zu geben, und jetzt, wo gerade mal ein Platz frei war, hat man ihn den noch gegeben, damit er auch einen kriegt. Ist natürlich überhaupt nicht so, ja. James Peebles ist ein absolut würdiger Nobelpreisträger, und es ist tatsächlich keine einzige, also nicht nur eine einzelne Arbeit oder Entdeckung von ihm genannt worden, weil er so viele gemacht hat, und eigentlich für jede hätte er den Preis kriegen können. Das ist
ein Universalgenie.
Das nicht, aber James Peebles ist halt, er hat quasi angefangen mit seiner Arbeit Kosmologie, der ist schon ein bisschen älter, seinen Doktortitel hat er 62 gemacht, und hat sich quasi ab Anfang der 1960er Jahre mit Kosmologie beschäftigt. Das war damals noch nicht mal eine vernünftige Wissenschaft, also schon, aber halt auch eine, die so ein bisschen so verrucht oder verrufen war, weil es damals... Das war den Leuten damals irgendwie absurd, jetzt sowas wie das Universum als Ganzes zu erforschen, ja. Mhm. Die Entstehung des Universums als Ganzes, die Entwicklung des Universums als Ganzes, das war immer noch so.
Das war Hintergrundrauschen, ne?
Ja, unter anderem. Ja. Also das war halt immer so, das war halt dieses Ding, man hat sich gedacht, es gab keine Möglichkeit, sowas durch Beobachtungen vernünftig zu prüfen. Das war alles immer noch so ein bisschen philosophisch angehaucht, diese kosmologischen Theorien, haben immer noch so den Ballast der Religion und der Mythologie mitgeschleppt und sowas. Das war, hat noch nicht, die Kosmologie hat damals noch nicht vollständig quasi den Schritt zur seriösen Naturwissenschaft gemacht gehabt. Aber Peebles hat sich damit beschäftigt, und eines der ersten Dinge, die er gemacht hat, war tatsächlich eine Arbeit zu schreiben, wo er gesagt hat, wenn das mit dem Urknall wirklich so war, wie es war, vor 14 Milliarden Jahren, dann muss es heute sowas geben wie die kosmische Hintergrundstrahlung. Über die haben wir vermutlich auch schon mal gesprochen. Wenn nicht, verlinke ich noch einen Podcast, wo ich das drin erzählt habe. Es ist halt im Prinzip die Strahlung, die beim Urknall entstanden ist, wenn man es ein bisschen schlampig erzählt, ja, und die heute noch beobachtbar ist und die nur deswegen heute noch da ist, weil es den Urknall gegeben hat. Das haben die beiden Peebles mit seinem Doktorvater Robert Dickey und ein paar anderen noch in einem Artikel vorhergesagt. Es haben davor schon, ja, also es gab auch davor schon in den 40er Jahren, gab es auch schon Leute, die das vorhergesagt haben, unabhängig, das ist dann wieder in Vergessenheit geraten, also die haben das nicht abgeschrieben, das hat er damals nur keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Aber jedenfalls, die haben vorher gesagt, es muss kosmische Hintergrundstrahlung geben. Und tatsächlich im gleichen Jahr haben zwei Physiker, Arno Penzias und Robert Wilson, diese Strahlung entdeckt. Also die haben nicht danach gesucht, die haben nicht gewusst, dass es geben soll, die haben das durch Zufall entdeckt, aber haben dann ziemlich schnell rausgefunden, dass das eben genau das ist, was die beiden vorhergesagt haben, Peebles und Dickey. Und das fand ich auch immer schon ein bisschen ungerecht. Also Penzias und Wilson haben den Preis, die Entdeckung war absolut nobelpreiswürdig, aber ich fand es halt ungerecht, dass die es vorhergesagt haben, das nicht bekommen haben. Ja, und das war eben allein das schon, also für das, was er damals gemacht hat, für die Vorhersage der kosmischen Hintergrundstrahlung, das wäre absolut nobelpreiswürdige Leistung gewesen. Mhm. Mehr hätte er gar nicht machen müssen, der James Peebles.
Hat er keinen Nobelpreis gekriegt damals, darum musste er ja mehr.
Das war tatsächlich irgendwie auch, ich meine, das war der Punkt, wenn man einen Punkt identifizieren kann, an dem die Kosmologie zur echten Naturwissenschaft wurde, weil du da eben tatsächlich das erste Mal vernünftige Beobachtungsdaten benutzen konntest. Abseits, bis dahin hattest du nämlich mathematische Modelle. Jetzt hattest du Beobachtungen, mit denen du diese Modelle prüfen kannst. Mhm. Ja, konkrete Beobachtungen. Das heißt, da hat die Kosmologie angefangen, eine Naturwissenschaft zu sein. Dann ging es weiter, ja. Dann hat er sich beschäftigt mit den Fluktuationen in der Hintergrundstrahlung, ja. Weil wenn die ganze Materie damals irgendwie nur gleichmäßig überall im All verteilt wäre, dann hätte die sich nie zusammengeballt und sowas wie Sterne und Galaxien gebildet. Das heißt, da müssen irgendwelche Irregularitäten drin gewesen sein, irgendwelche Fluktuationen. Wenn die Masse damals ein kleines bisschen klumpig war, dann muss auch die Hintergrundstrahlung bei ihrer Ausbreitung eben leicht behindert, verändert worden sein. Das heißt, die muss dann leicht unterschiedlich sein. Auch das hat er quasi vorhergesagt, das hat man beobachtet. Auch da haben die Typen, die es beobachtet haben, wieder einen Nobelpreis bekommen für den Nachweis der Fluktuationen. Und er nicht, obwohl du es daraus ableiten kannst. Du kannst quasi wirklich darauf basieren, alle diese kosmologischen Simulationen, wenn ihr sowas seht, irgendwie diese würfelförmigen Computersimulationen, wo du siehst, wie sich eben dieses Netzwerk, die Filamente und die Voids und alles, diese großräumigen Bilder, das basiert alles auf der Arbeit von Peebles. Ja, er hat noch jede Menge mehr gemacht. Ja, also er hat dunkle Materie, das möchte ich jetzt nicht alles im Detail erklären, weil da müsste man...
Hat es eigentlich schon mal Nobelpreisträger gegeben, die mehrere Nobelpreise bekommen haben?
Ja, hat's gegeben, tatsächlich. Also es hat, Marie Curie war die erste und ich glaube immer noch die einzige, die zwei Nobelpreise und zwar für zwei unterschiedliche Disziplinen. Also Marie Curie hat ihn für Physik und für Chemie bekommen. Mhm. Das ist tatsächlich, glaube ich, einzigartig. Es gab ein paar, die quasi im gleichen Fach bekommen haben, mehrmals, ich muss mal kurz hier kurz schauen, es sind nicht viele, mehrfach Nobelpreisträger, 6 Stück haben ihn, sehe ich gerade hier, mehrfach bekommen und zwar, jetzt ist sie wieder weg, die Liste, genau hier, Marie Curie ist einer dabei, John Bardeen, der hat ihn, glaube ich, 2-mal in Physik bekommen, wenn ich mich hier nicht täusche, genau, John Bardeen und Frederick Sanger sind die einzigen, die in Physik beide 2-mal bekommen haben. Das irgendwas mit Supraleitung und Transistoren und so weiter hat er dem bekommen. Dann gab es noch, ich glaube es gab dann noch einen Linus Pauling, glaube ich, der hat ihn bekommen, irgendwie einmal für die Wissenschaft und einmal für Frieden, glaube ich, genau.
Und hinterher ist er durchgedreht.
Also auch schon. Ja. Und dann gab es noch, glaube ich, dann ist Friede, das Rote Kreuz hat ihn, glaube ich, auch 2-mal bekommen oder sowas. Aber tatsächlich so unter den Wissenschaftspreisen kommt es nicht oft vor, dass jemand den Preis 2-mal kriegt. Ah. Aber jedenfalls James Peebles hat bei der dunklen Materie hat er viel mitgemacht und hat halt da sehr viele Modelle gebaut und so weiter, hat gezeigt, wie man jetzt die dunkle Materie nicht entdeckt. Das hat Vera Rubin gemacht, die den Nobelpreis auch nie bekommen hat, obwohl sie ihn kriegen hätte sollen. Und jetzt ist sie tot und kann ihn nicht mehr kriegen. Aber Peebles hat gezeigt, wie man jetzt die dunkle Materie in das kosmologische Standardmodell mit einbauen kann. Ja, er hat gezeigt, wie nach dem Urknall die chemischen Elemente entstanden sind. Und was auch wichtig zu erwähnen ist, er hat auch Lehrbücher geschrieben zum Thema Physical Cosmology, Large Scale Structure of the Universe und sowas. Und das sind die Lehrbücher, die wirklich, die gibt es halt immer noch. Also der hat nicht nur die Kosmologie quasi als Wissenschaft, wie sie heute ist, etabliert, sondern auch dafür gesorgt, dass alle, die seitdem Kosmologie gelernt haben, die Kosmologie gelernt haben. Das heißt, der beeinflusst die Kosmologinnen und Kosmologen heute immer noch mit dem. Also das ist tatsächlich ein absolut würdiger Nobelpreisträger. Und es ist jetzt dann nicht verwunderlich, wenn man das hört, dass der eben diese vage Definition, weil du kannst nicht sagen, für das.
Ja.
Für das Lebenswerk war alles.
Muss man, nee, nein, also kann man als Wissenschaftler auch glücklich sein, wenn man trotz so großen Outputs und so viel Einfluss auf die Wissenschaftsgeschichte eigentlich keinen Nobelpreis gekriegt hat?
Ich glaube schon. Also ich glaube, die allerwenigsten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen das, weil sie sagen, ich will den Nobelpreis haben. Also die meisten machen das, weil sie die Welt verstehen wollen. Ja. Also es gibt sogar ein paar Zitate, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Ich glaube, eine der mittlerweile 3 Frauen, die den Physiknobelpreis bekommen haben. Bis vor kurzem waren es ja auch nur 2 Frauen.
Stimmt, ich glaube, ich weiß, wo du hin bist. Sie hat irgendwie auch sowas gesagt wie, jetzt kann ich nicht mehr, die Literaturnobelpreisträgerin, die gesagt hat, jetzt kann ich nicht mehr in den Second-Hand-Läden einkaufen gehen, die ich so gerne gehe.
Ich auch ganz witzig. Ja, aber es gab irgendwie, das ist auch, hier, weißt du, wie viel weibliche Nobelpreisträgerin fallen dir denn überhaupt ein?
Wissenschaft. Genau eine. Ja, genau eine, Marie Curie. Genau. Ah ja, Mutter Teresa.
Wissenschaft.
Wissenschaft,
ja, die vernünftig. Marie Curie. Genau, das ist irgendwie alle, die kennen. Aber tatsächlich, das ist ja wirklich was, wo man das Nobelpreiskomitee durchaus kritisieren kann und soll. Es ist, also dieses Geschlechtermissverhältnis ist tatsächlich, ja, entspricht nicht der Realität. Also es gibt so viel mehr Frauen, die wichtige Arbeit gemacht haben als Preisträger. Es gab tatsächlich bis vor kurzem nur 2 weibliche Physik-Nobelpreisträgerinnen, im Marie Curie und dann Maria Göppert-Meyer, ja, hat kaum jemand gehört, den Namen, die hat den bekommen, ist auch, also ich habe da mal einen langen Blogartikel über die geschrieben, die hat auch wirklich, die hat quasi im Wesentlichen erklärt, wie Atome, Atomkerne funktionieren, ja, das hat man nicht gewusst und sie hat es rausgefunden, hat wirklich, das war wirklich maßgebliche Arbeit, die hat das sind absurde Geschichten. Die hat, weißt du was, die hat wirklich, mit ihr Mann war auch Physiker, die ist dann irgendwann aus Deutschland in die USA emigriert, aus den Gründen, aus denen die Leute damals emigriert sind.
Weil damit sie nicht von
den Nazis, ja, ja, und hat dann aber an den amerikanischen Unis, sie hat dann zwar arbeiten dürfen, aber halt, ja, also nicht für Geld, ja, also sie hat da quasi, konnte froh sein, wenn sie da quasi irgendwo ein Büro hatte, ihr Mann hat immer Jobs bekommen und sie durfte halt dann da quasi auch noch irgendwo sitzen und wenn, dann hat sie, hat nichts bekommen, sie ist dann, glaube ich, erst irgendwann lange, nachdem sie da ihre wichtigen Arbeiten gemacht hat, hat sie dann irgendwie mal eine Professur irgendwo bekommen und dann tatsächlich hat sie dann diesen Physik-Nobelpreis bekommen, 1963. Da war sie wirklich, sie war eine etablierte Wissenschaftlerin, alle haben gewusst, zumindest in der Wissenschaft, dass sie wichtige Arbeit gemacht haben und so weiter. Sie hat den Nobelpreis bekommen als zweite Frau überhaupt. Und dann die Schlagzeile, die dann in den amerikanischen oder in einigen amerikanischen Schlagzeilen Zeitungen war nicht halt irgendwie, zweite Frau gewinnt Physik-Nobelpreis oder halt irgendwie
Frau Maria von Physiker Köbert-Meyer gewinnt Nobelpreis.
Sie hat gewohnt in La Jolla in Kalifornien. Mutter aus La Jolla gewinnt Nobelpreis. Ja, also genau. Und dieses Zitat, was ich jetzt dann quasi sagen wollte, also ich verlinke auch den Artikel, den ich über die Maria Köbert-Meyer geschrieben habe. Das Zitat war: Zu meiner Überraschung war den Preis zu gewinnen nicht halb so aufregend, wie es war, die wissenschaftliche Arbeit zu machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, was wirklich für die meisten Preisträgerinnen und Preisträger zutrifft. Die machen das, weil sie das, die Arbeit machen wollen, weil sie es herausfinden wollen. Die machen das nicht mit dem Gedanken im Hinterkopf, ich will den Nobelpreis kriegen. Ich meine, natürlich, wenn du jetzt, die Nobelpreise werden ja auch vergeben, mittlerweile dauert es ja oft lange, bis die ihn bekommen, die Arbeit gemacht ist. Also der Zeitraum zwischen der Arbeit und dem Preis ist lange und oft weiß man eben schon, also dass Michel Meillant und Didier Queloz, die werden sicherlich den Gedanken im Kopf gehabt haben, wie irgendwann kriegen wir den Nobelpreis. Also so realistisch werden die auch gewesen sein, um zu merken, dass sie da was Revolutionäres gemacht haben. Mhm. Aber das war vermutlich nicht der Grund, warum sie damals die Beobachtungen gemacht haben. Also da glaube ich schon, also ich kann das jetzt von mir persönlich sagen, also ich bin nie davon ausgegangen, dass ich dann irgendwie einen Nobelpreis kriegen würde. Das war nie eine Motivation für irgendwas. Ich habe auch, in meinem Fall habe ich auch das falsche Arbeitsgebiet gehabt dafür, also für das, was ich mache, gibt es prinzipiell keine Nobelpreise. Aber ich glaube tatsächlich, insofern ist es auch vermutlich keine Enttäuschung. Enttäuschung wäre es dann, wenn du wirklich weißt, du hast was Revolutionäres gemacht und das auch wirklich jetzt nicht, also es gibt ja viele Leute, die glauben, sie hätten was Revolutionäres gemacht und haben aber nicht, aber ich meine, bei solchen Sachen wie...
Die halten sich für Gandhi, ja.
Ja, also dann kann es natürlich sein, wenn jetzt irgendwie, vielleicht waren es eben Frauen wie Vera Rubin oder Lise Meitner, und die halt wirklich alle konstant übergangen worden sind bis zu ihrem Tod, die haben sich vielleicht schon das eine oder andere Mal gedacht, verdammt, hätten mir den schon geben können. Aber ich glaube, Trauer, den Nobelpreis nicht gewonnen zu haben. Wenn dann höchstens, wenn es so ein Fall ist, wo quasi dein Kollege ihn kriegt und du nicht, obwohl du genauso viel und oder vielleicht sogar noch mehr gemacht hast als der Kollege. Also solche Fälle gibt es ja auch. Da kann es vielleicht sein, dass du ein bisschen frustriert bist, aber ansonsten glaube ich, dass es keine große Rolle ist. Zum Abschluss nochmal kurz, wer war die dritte Frau, die ihn bekommen hat?
Weiß nicht.
Ist noch gar nicht so lange her, 2018, letztes Jahr.
Physik?
Ja, die dritte Frau.
Nee.
Donna Strickland.
Für?
Ihre Forschung mit Lasern.
Ah.
Femtosekunden Laserpulse. Aha. Also auch wahnsinnig wichtig. Und die hat nicht mal eine Wikipedia-Seite gehabt, wie sie den Preis bekommen hat.
Geil.
Ja, also hier, bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, Marie Curie, Marie Köbert-Meyer, Donna Strickland. Drei Stück. Es sind nur drei unter, ich weiß nicht wie vielen Männern, aber merkt euch die drei. Wenn mal wieder Galileo eine Umfrage macht auf der Straße, weil sie zu faul sind, echten Journalismus zu machen, dann seid diejenigen, die mehr sagen können als Marie Curie.
Hast du mitbekommen, an der UCLA, also University of California, Los Angeles, ist ein neues Forschungsinstitut gegründet worden, und zwar ist es das Forschungsinstitut für Freundlichkeit.
Aha, was erforscht man da?
Sie verfolgen, ich zitiere, einen interdisziplinären Ansatz, um Freundlichkeit durch Evolution, Biologie, Psychologie, Ökonomie, Kultur und Soziologie zu verstehen. So.
Okay.
Ja, der Dekan hat gesagt, sein Institut wolle inmitten aktueller Weltpolitik Gewalt und Spannungen ein Gegenmittel sein. will Bürger und zukünftige Führungskräfte inspirieren, menschlichere Gesellschaften aufzubauen. Ich weiß auch nicht, was das soll und was das hier in dieser Sendung zu suchen hat, aber ich bin irgendwie ein bisschen gespannt, was da für Arbeiten rausfallen in Zukunft.
Ja, dann muss ich dir doch gleich mal mein Buch Isaac Newton, das Arschloch, genau, schicken zur Auswertung.
Apropos Arschloch, hast du die Geschichte mit dem Weltraumbahnhof mitgekriegt?
Ja, ich habe nur das, ich weiß nicht, war das ernst oder nicht?
Das war ernst.
Okay, gut. Ich habe es nur so nebenbei durchrauschen sehen. Ich war nicht sicher, ob es Postillon war oder was anderes.
Nee, das war ernst. Der BDI, also der Bundesverband der deutschen Industrie, hat gefordert, damit die Bundesrepublik Deutschland in der Weltraumforschung auch nicht den Anschluss verliert, Spitzenforschung, ne, Hightech-Land und so weiter, bräuchten wir eine Art Weltraumbahnhof, eine Art eigenen Weltraumbahnhof, von dem aus wir dann wenigstens Minisatelliten aus Deutschland heraus starten könnten.
Ja, ist prinzipiell keine ist das ganz nicht blöde Idee. Haben wir nicht
aus gutem Grund am Äquator?
Ja, das ist schon, natürlich gibt es einen Grund, warum die am Äquator sind, klar, aber es muss nicht am Äquator sein. Ich meine, guck dir an, wo die Russen starten, das ist auch nicht am Äquator.
Ja, stimmt.
Also das kostet ein bisschen Russen mehr Energie.
Das kostet halt mehr Energie.
Aber es ist jetzt nicht so, dass es geht ja trotzdem. Also man kann es halt, du kannst halt irgendwie auch nicht überall so leicht quasi in alle Umlaufbahnen kommen. Aber ich meine, momentan, es fliegen ja die einzigen, beziehungsweise die Menschen fliegen alle von Russland los.
Aber wo ist das Problem? Also warum brauchen wir einen eigenen Weltraumbahnhof? Ich meine, die Bundesrepublik Deutschland schafft es noch nicht mal, einen Großflughafen in der Nähe der Hauptstadt
zu bauen. Ja, klar. Klar ist das natürlich jetzt irgendwie ein bisschen, aber prinzipiell finde ich jetzt nicht, es wird jetzt nicht irgendwie so sein, dass da wie in Florida oder in Französisch-Guyana da die großen, gigantischen Dinger abheben, sowas nicht, aber wenn du wirklich sowas hast, wo du weißt, okay, wenn ich jetzt hier als Uni so und so hier meinen kleinen CubeSat baue und so, die Raketen, die sowas hochbringen, das müssen ja keine gewaltigen Dinger sein. Wenn ich da weiß, okay, ich kann jetzt wirklich hier in Deutschland an einem deutschen Institut, Raketen, was auch immer, hier meine Fahrkarte kaufen quasi, um das Ding hochzufliegen, muss dann nicht irgendwie hier das Zeug irgendwie zur NASA bringen und dann damit der ganzen anderen Welt quasi um den Sitzplatz in der Rakete kämpfen und hier das quasi, da kannst du einfach viel einfacher Sachen ausprobieren.
Nationales Weltraumprogramm also macht man sowas nicht wenigstens EU-weit?
Natürlich kann man das auch
machen. Dann haben wir Kourou, also
die ESA ist jetzt nicht EU, aber okay. Prinzipiell natürlich ist das, aber diese internationale Kooperation ist halt vor allem wichtig, wenn du wirklich was Großes machen willst. Aber für so Kleinkram finde ich jetzt nicht ganz blöd, wenn man sagt, okay, wir haben halt das gehört jetzt uns. Und dann machen wir unseren Kram damit, den wir wollen. Da brauchen uns die anderen nicht reinreden, sondern da können jetzt hier unsere Unis, die können da ohne große Bürokratie, ohne großen Aufwand, können halt ihren Kleinkram da ins All schicken. Und für den großen Kram, da gehen wir mit den anderen Leuten zusammen. Mhm. Damit da nicht irgendwie jedes Mal.
Wo würde man so ein Ding hinbauen? Peenemünde?
Ich weiß nicht, da ist es vielleicht ein bisschen historisch unsensibel, das da hinzubauen. Und eine gute Frage, da bin ich zu wenig mit Raketentechnologie bewandert, um zu wissen, wie viel Platz man jetzt braucht, wie viel Sicherheitsabstand. Ich meine, es kann ja immer sein, die Leute, die da in Russland rundherum wohnen, die kriegen ja ständig die Raketenteile auf den Kopf. Ja. Also, aber gut, da fliegt da wirklich großer Kram los. Also da müsste man gucken, wo man. Ja, mitten in Berlin, da kann das Zeug in Brandenburg runterfallen.
Stimmt, da
kann
es auf Brandenburg regnen, da wohnt eh keiner, meinst du?
Ja, keine Ahnung. Ich meine, man wird jetzt nicht in dicht besiedelte Ecken bauen.
Ja, aber ist hier nicht alles dicht besiedelt?
Naja, so arg ist es nicht. Ich meine, das Problem ist halt, dass das nicht dicht besiedelt ist, es ist halt dann meistens irgendwie Naturschutz und Zeug. Also man wird es auch nicht mitten in den Thüringer Wald stellen. Gut, weiß man nicht. Hängt wieder von der Wahl ab, was dann im Thüringer Wald gebaut wird und ja, was sonst nicht.
Einfach irgendwie in die Eifel, dann können die Belgier auch noch mitmachen. Irgendwie.
Ja, oder irgendwie sowas. Spionage Satelliten. Ja, oder vielleicht mit Österreich zusammen, dann tun wir das in die Alpen. Da haben wir schon ein Stück geschafft, wenn wir es auf die Alpen stellen.
Genau.
Ich habe keine Ahnung, wo man das hinstellen würde.
Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, warum Schlafmangel Lust auf Junkfood macht. Auch mal ganz interessant. Ja. Haben ins Gehirn geguckt und festgestellt, dass es mit der Konzentration eines Endocannabinoids zusammenhängt. Der Botenstoff heißt 2-Oleoglycerin und von dem hast du nach einer schlaflosen Nacht mehr im Kopf. Und der macht, dass dein piriformer Kortex schlechter mit der Insula kommunizieren kann. Und je schlechter die Verknüpfung zwischen Insula und piriformem Kortex ist, also je schlechter die beiden Hirnareale miteinander quatschen können, auf gut Deutsch, desto größer ist dieser Botenstoff, also dieses 2-Oleoglycerin in deinem Kopf und desto stärker wendest du dich der Chipstüte zu.
Okay.
Auch ganz nett, ne?
Ja, also ich habe so,
und dann
war mir nicht klar, dass das noch eine offene Frage war.
Ja, aber das finde ich immer das Interessante. Also ich habe heute noch so ein Ding dabei, wo man auch sagt, ist doch eigentlich, weiß man das doch. Aber ja, jetzt wissen Sie, warum es so ist. Und von den vielen Chips wirst du dann dick. Und da haben australische Wissenschaftler festgestellt, dass sich Übergewicht auch in der Lunge zeigt. Sie haben halt Lungengewebe von Übergewichtigen angeguckt und haben festgestellt, dass in diesem Lungengewebe verstärkt Fett sich ablagert, und zwar an den Atemwegswänden. Dadurch kriegst du Entzündungen, eine Verengung der Atemwege, und darum haben Übergewichtige oft Asthma. Ja, ich kann da ein Lied von singen. Und
nee, kannst du nicht, weil du keine Luft kriegst.
Stimmt, ja, ich habe ja Asthmaspray dafür. Und je übergewichtiger du bist, desto stärker ist dein Asthma, wenn du Asthma hast.
Mhm. Ja. Interessant, das Fettlunge habe ich auch noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Also, dass man da überhaupt nachguckt, gucken wir mal die Lunge an. So, was machen wir gegen Übergewicht?
Sport.
Richtig, wir bewegen
wenig uns. Wenig essen.
Genau, europäische Wissenschaft. Nein, warte, die europäische Wissenschaft hat festgestellt, also war ein Projekt, das über viele, viele Länder gegangen ist, haben festgestellt, dass in Städten, in denen der öffentliche Personennahverkehr besonders gut ausgebaut ist, die Menschen umso stärker zu Fuß gehen oder umso weiter zu Fuß gehen. Also je besser die öffentliche Infrastruktur, je besser die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist, desto mehr laufen die Leute zu Fuß. Was ich auch irgendwie ganz lustig finde.
Ja, ich finde das nicht überraschend, weil wenn der öffentliche Verkehr gut ist, dann habe ich vielleicht kein Auto und lasse das Auto weg, und dann denke ich mir, ja, dann gehe ich halt die 2 Kilometer oder den Kilometer, ach, den gehe ich jetzt mal zu Fuß. Den warte nicht auf den Bus oder auf die Bahn, sondern doch, das gehe ich jetzt einfach. Wohingegen, wenn der Verkehr schlecht ist und du eh ein Auto rumstehen hast, dann denkst du, ach Gott, jetzt da warte ich jetzt nicht auf den Bus für den Kilometer, der ist eh wieder nur voll, da hocke ich mich jetzt Auto und fahre dahin.
Ja.
Ist meine These.
Und was sie auch noch rausgefunden haben, ist, arbeiten ist nicht gut. Also Arbeitslosigkeit ist gesünder, als arbeiten zu gehen. Wer nämlich nicht arbeitet oder in Ausbildung ist, läuft 65% mehr als Vollzeiterwerbstätige.
Aha. Ja,
denkt mal drüber nach, Leute. Was daran liegt, dass die Leute dann eben ins Auto steigen, zur Arbeit fahren, den ganzen Tag auf ihrem Arsch sitzen und verfetten und so natürlich. Ja. Und dann läufst du so durch die Gegend.
Ja.
Und dann kommen dänische Wissenschaftler um die Ecke und stellen fest, anhand deines normalen Ganges, also wenn du ganz normal gehst, nicht wenn du joggst oder rennst oder sowas, kann man erstens dein biologisches Alter ablesen und zweitens deine Gehirnleistung.
Okay, hat das was mit dem Ministry of Silly Walks zu tun?
nee, leider nicht. Ich habe auch gedacht so, ey, Moment mal, ich gehe langsamer, weil ich gemütlich gehen will. Also das
ja, du gehst langsamer, weil wenn du blöd bist, dann musst du dich so aufs Gegen konzentrieren.
Genau. Einatmen, ausatmen, einatmen. Nee, das ist, aber anscheinend kann man am Gang ablesen, wie biologisch alt der Mensch ist. Und wenn sie in die Gehirne gucken, stellen sie fest, dass die weiße Masse, das ist wohl das, was doof macht, oder so ähnlich, vergrößert ist bei Leuten, die langsam gehen.
Interessant.
Ja, die Frage ist jetzt, also ist jetzt nicht so, dass langsam gehen macht jetzt nicht alt oder doof, ja? Weil ich gehe auch langsam und ich bin weder alt noch doof. Danke. Aber man kann es halt, es gibt da eine Korrelation.
Ich war ja kürzlich auf der Frankfurter Buchmesse und bin da auch mehr an dem Microsoft-Stand vorbeigekommen, und die hatten da irgendwie so ein Ding rumstehen, wo die Leute, die vorbeigegangen sind, gefilmt haben, und du hast dich dann quasi halt auf so einem Bildschirm gesehen, wie du vorbeigehst, und die haben die haben natürlich sofort die Gesichter erkannt, also jedes Gesicht ist dann so eingekastelt worden, also es war im Live-Bild, jetzt nicht irgendwie gespeichert, sondern wirklich im Live-Bild, dann hat quasi so ein Emoji daneben deinen Gesichtsausdruck quasi erkannt, also wenn du gelächelt hast, hat das Emoji gelächelt und so weiter. Und was ich dann aber noch interessant fand, die haben quasi anhand deines Gesichts dein Alter angezeigt.
Ja.
Und tatsächlich, also, ich habe natürlich, wenn ich ein bisschen die Grimassen geschnitten habe und so weiter, hat es ein bisschen variiert. Das ging so zwischen irgendwie 32 und 47 hin und her. Mhm. Aber wenn ich jetzt einfach neutral geguckt habe, war das exakt. Das hat mich irgendwie, ich habe jetzt nicht, war da keine anderen da, mit denen ich das prüfen konnte, aber wo ich mir auch denke, also irgendwie ist jetzt mein Gesicht, aber es gibt 42-Jährige, die haben deutlich mehr Haare als ich, es gibt 42-Jährige, die haben eine Glatze, es gibt welche irgendwie, die haben weiße Haare schon, es gibt welche, woher wissen die das?
Ich habe keine Ahnung, also was gab es auch mal irgendwie online, wo
ich. Oder sie haben es irgendwie mit Daten abgeglichen.
Also klar, mein Gesichtserkennung ist der Freistädter, wir gucken mal in der Wikipedia.
Kann natürlich auch sein, ja. Also das wird mir auch nicht überraschen, aber ich bin dann nur im Vorbeigehen, habe jetzt nur mal geguckt, aber das hat mir schon überrascht. Dass, wenn jemand aus der Hörerschaft weiß, wie die das machen, dann sagt Bescheid. Weißt du, wo ich noch war?
in Österreich.
Ja, tatsächlich war ich in Österreich und die Geschichte, die ich erzählen will, spielt auch in Österreich. Oh, ich bin nämlich, bitte jetzt aufgepasst, Hörerschaft, ich bin nämlich ein Influencer.
Wer ist das nicht? Wer ist das nicht? Ja.
Nein, ich bin tatsächlich ein Influencer.
Ab wann ist man
das? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es geht nur, Influencer ist man nur auf Instagram. Das heißt, man braucht Instagram-Follower. Also ich weiß nicht, braucht man 5.000? Wo ist da eine Grenze, wo man?
Ich weiß, dann bin ich kein Influencer, weil ich habe, glaube ich, nur 4.000 oder sowas.
Ja, also mein Plan war ja mit meinem.
Folgt mir auf Instagram alle. Ich will auch Influencer sein.
Ja, folgt mir auch auf Instagram. Mein Plan war ja bis zu Ende des Jahres 5.000 Follower zu kriegen. Ich habe mit 1.000 irgendwie angefangen und dann habe ich mein Astronomieprojekt gestartet. Jetzt bin ich bei 4.200. Oh, cool. Also es fehlen noch 800. Also vielleicht könnt ihr die noch irgendwie voll machen bis zum Ende des Jahres. Dankeschön. Aber tatsächlich, es gibt in Österreich ein Institut, das nennt sich, also man darf nicht sagen, dass es IST heißt, denn es ist das IST, das Institute of Science and Technology Austria.
Das IST.
Ja, na, IST. Ja, also das ist vor 10 Jahren gegründet worden. Damals noch ein bisschen so mit begleiteten, ein bisschen Miniskandal, weil Österreich wollte halt auch immer so eine Elite-Uni haben, quasi. Mhm. So ein Elite-Forschungsinstitut. Das haben sie dann extra gegründet und darum heißt eben auch diese, so wie halt sich alle irgendwie, ursprünglich jetzt AIT heißen sollen, also Austria Institute of Technology, so wie das KIT und das MIT und die ganzen Dinger. Und dann haben sie aber aus irgendeinem Grund das IST genannt und dann gab es, das steht halt, die ursprünglich wollten sie es in Wien hinstellen, was auch Sinn macht. Weil
das ist aber auch ein bisschen blöd, irgendwie so eine Elite-Universität zu haben, wo ja doch eigentlich die Faschisten, die bei euch regieren, die sind doch so gegen Elite.
Ja, das war damals noch. Damals hatten wir noch halben, hatten wir auch Deppen, aber es waren andere Deppen in der Regierung. Jedenfalls, das sollte ursprünglich mal in Wien gebaut werden, weil natürlich macht halt Sinn, da hast du halt Infrastruktur, da hast du schon, ja, wenn du also eine internationale Superuni machen willst, dann ist halt gut, wenn sie auch da, wo steht, was ist. Dann hat es aber geheißen, nein, in Wien, da regieren die Sozialisten und das muss aber in Niederösterreich sein, weil da sind die Konservativen. Und sonst ist der niederösterreichische Landeshauptmann, also der Ministerpräsident dort, der böse, drum steht, also
Forschungsprofort.
Er steht auf jeden Fall jetzt in Maria Gugging. Das ist das Kloster Neuburg. Das ist quasi so gleich kurz außerhalb von Wien. Also du fährst mit der S-Bahn irgendwie eine halbe Stunde von Wien Zentrum aus dorthin.
Maria Gugging.
Ja, und ich war da noch nie, also tatsächlich war ich noch nie dort, also ich habe über Leute gekannt, die dort ein bisschen geforscht haben, ich habe es aber selbst noch nie angeguckt, es ist auch keine Uni, du kannst da quasi jetzt kein Studium anfangen, du kannst da nur postgradual forschen, also du kannst Doktorat kannst du machen, aber ansonsten wird da nur geforscht. Und ich habe halt immer wieder mal gesehen, dass Leute von dort was Interessantes erforscht haben, aber ich war da noch nie und habe auch mich nie viel damit beschäftigt und vor kurzem habe ich mal eine Einladung bekommen, nämlich so Influencer-Event am IST. Also das sind irgendwie Influencer, wurden eingeladen, am IST eine Nacht zu verbringen, also ein Abend, wo du dann durchgeführt wirst und halt irgendwie dir das gezeigt wird, die Forschung, und dann kannst du da drüber nachten und alles und so Night at the IST für Influencer und irgendwie sowas. Da habe ich gedacht, interessant, dass ich da irgendwie als Influencer zähle. Weil habe ich mich nie so gesehen und sehe mich auch noch nicht so. Aber anscheinend bin ich eingeladen worden. Und eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann tatsächlich zugesagt habe, war, weil ich sehen wollte, wer denn dann noch quasi so als Influencer von einer wissenschaftlichen Institution eingeladen wird. Das hat mich am meisten interessiert. Und dann bin ich da vor einer Woche, vor ein paar Wochen waren es, zwei Wochen, hingefahren und ich habe einer Ameise den Hintern angemalt.
Da lief so eine Ameise lang, du hast einen Pinsel drauf geklatscht, oder?
Nee, also es war tatsächlich, also habe ich in meinem Blog einen Bericht geschrieben. Ich bin Oldschool-Influencer, ich habe nichts auf Instagram gemacht, ich habe einen Blogartikel geschrieben. Aber tatsächlich, also die anderen Influencer waren anscheinend alle echte Influencer, also so Mode, Lifestyle, Beauty, Instagrammer. Die haben auch meines Wissens nach nicht wahnsinnig viel gepostet dort oder veröffentlicht dort. Die waren halt da und haben mehr oder weniger verstanden, worum es ging. Aber jedenfalls, ich habe dann in einen langen Blogartikel geschrieben über meine Erlebnisse dort, den ihr auch gerne lesen könnt. Aber ich fand es halt, also, es war halt, einerseits fand ich es interessant von der Forschung, die stattgefunden hat, die war schon auch cool. Ich fand es halt witzig, ich fand es interessant zu sehen aus meiner Perspektive als Wissenschaftsvermittler, der ich ja hauptberuflich bin, wie die das aufziehen dort. Da waren einige Sachen, die ich jetzt nicht ganz so optimal gefunden habe, aber man ist auf jeden Fall halt so in Gruppen durch verschiedene Arbeitsgruppen geführt worden. Ich habe mir irgendwie so Pflanzenforscher angeschaut, die dann irgendwie so in pink beleuchteten Gewächshäusern was gemacht haben, was natürlich deswegen Teil der Tour war, weil du da in pink beleuchteten Gewächshäusern super Selfies machen kannst, was ja wichtig ist für Instagrammer. Haben auch wirklich tatsächlich alle gemacht. Ich selbst natürlich auch, ja. Und dann haben wir noch Elektronenmikroskope angeguckt, die waren auch ziemlich geil. Und dann waren wir bei Ameisenforschern und das war wirklich cool. Das war wirklich so ein Raum, da waren irgendwie 7 Kühlschränke drin und in jedem Kühlschrank waren Ameisen. Also die haben da alle irgendwie in diesen Kühlschränken ihre Ameisen aufbewahrt. Mhm. Und dann Unmengen verschiedene Ameisen und die haben halt irgendwie die sozialen Interaktionen untersucht von den Viechern und alles, was man halt so an Ameisen erforscht. Und wenn du sowas machen willst, also wenn du jetzt wissen willst, okay, wie reagieren Ameisen, wenn da jetzt irgendwie eine reinkommt, die irgendeine Infektion hat, so wird die dann ausgegrenzt, wird halt die umgebracht, was passiert, ne? Mit der, ja, und so weiter, dann musst du die markieren. Ich habe gedacht, okay, hier, das geht sich ja Hightech, RFIDs, genau. Das Mustererkennungsalgorithmen und so weiter. Aber dann hat mir die Doktorandin dort, oder was, ich weiß gar nicht, was die offiziell, also die Expertin auf jeden Fall dort, hat mir erklärt, nee, wir malen die an. Das ist am einfachsten, ja. Weil irgendwie erstmal musst du auch irgendwie, sicher RFIDs musst du dann irgendwie an die Ameisen dran pappen. Das ist nicht so einfach. Irgendwelche Computeralgorithmen kannst du auch machen, aber das ist nicht so. Am einfachsten wirklich hier Ameisen nehmen, mit dem eddigen Punkt auf dem Hintern, fertig. Und das haben tatsächlich dann, und wenn du dir gemeint, wenn du das mal kannst, dann geht es auch recht flott. Und wir durften es dann ausprobieren. Das heißt, du hast dann tatsächlich mit so einer Pinzette nimmst du deine Ameise und die kannst, also die sind, man darf sie nicht extrem quetschen, ja. Aber die halten schon was aus, wie wir gelernt haben. Also du musst den irgendwie so am Hintern nehmen mit den Fingern und dann hast du so eine Nadel, die tauchst du so ein bisschen in so Eddingfarbe und dann musst du einfach nur gucken, dass du dir an der richtigen Stelle den Punkt machst und dann war es das so. Gibt ein Video, ist dann auch in meinem Artikel verlinkt, wo man mich live beim Ameisenarsch anmalen sieht. War sehr gut. Also wir haben da alle Ameisen angemalt, also die von der anderen, von der Beauty-Influencerin, die hat, glaube ich, zu fest zugedrückt, die hat sich danach nicht mehr bewegt, die Ameise. Aber sie hat dann, glaube ich, das Bild, was ich gemacht habe, irgendwie veröffentlicht. Aber ja, also das war, und dann, was ich halt dann, das fand ich halt cool, die Forschung, was ich auch cool fand, ist, ich bin wirklich neidisch, was die da in diesem Institut für Möglichkeiten haben. Also das ist halt keine irgendwie staatliche Uni, die mit all dieser Bürokratie oder sowas irgendwie rumtun muss. Die haben da wirklich, erstmal ist das alles sehr neu gebaut, ist erst 10 Jahre alt. Die haben da ein eigenes Pub dort wirklich. Also wirklich ein geiles, Institutseigenes Pub, wo es abgeht. Wir sind dann noch in irgendeiner Doktorandenabschiedsparty verschleppt worden.
Und die werden, wie finanzieren die sich? Also die
teilt, also schon auch staatlich zum Teil, aber halt auch ein bisschen privat, soweit ich weiß. Und halt über auch Forschungsgelder, die du halt einwerben kannst, also wie es halt an allen Unis ist. Mhm. Aber die haben halt weniger Ausgaben, also in dem Fall, die haben halt andere Ausgaben. Also die müssen jetzt irgendwie nicht irgendwie die ganzen Infrastruktur für Studierende unterhalten. Ja. Die müssen die Leute, die dort arbeiten, müssen keine Vorlesungen halten. Oder beziehungsweise du halt ab und zu mal ein paar Kurse oder so. Das ist
eine Kneipe,
ja. Das ist nicht, aber die haben halt wirklich, du hast ein Studentenwohnheim, ein eigenes, das halt wirklich, oder nicht Studentenwohnheim, das ist fast zu viel. Eher ein Hotel, hochklassiges Hotel, würde ich sagen, was du da hast. Also die Gebäude sind alle, es ist wirklich, man merkt schon, ja, es ist schon elitär. Die Cafeteria, das Restaurant liegt so irgendwie so ein offener Holzbau mit erhöht auf einem Hügel mit Blick über die ganze Anlage und so. Also das ist tatsächlich, also es ist, wenn man da einen Job kriegen kann, kann man, glaube ich, schon froh sein. Da kannst du vermutlich sehr gut arbeiten dort. Wir haben dann auch noch irgendwie Science-Yoga gemacht am Tag darauf in der Früh. Also das war eigentlich nur Yoga, also Yoga ohne den ganzen esoterischen Überbau.
Ach so,
haben
Yoga
sie weggelassen.
Ja, ja.
Das nicht, nee, also es war schon ein bisschen, es war halt ein normales Yoga-Programm, wo halt dann nicht ganz so viel Esoterik-Kram dabei ist wie bei normaler Yoga-Kursen, bei vielen anderen Yoga-Kursen. Ich fand ich ganz nett. Also ich habe ein paar Yoga-Kurse schon gemacht und das war jetzt von dem her nicht anders als andere Yoga-Kurse. Also da war jetzt im Yoga selbst keine Science, aber ansonsten war es recht gut. Also es waren ich, vielleicht haben wir in der Hörerschaft Leute, die dort arbeiten oder dort schon mal irgendwie studiert haben oder irgendwas gemacht haben. Schreibt mal euer Feedback. Ich habe es ja nur irgendwie als Besucher gesehen, als eingeladener Besucher, der eingeladen war zu einem Abend, wo das Institut sich im besten Licht quasi präsentiert hat und wollte. Vielleicht ist es auch ganz anders in Wahrheit, aber ich fand es da interessanter. Also mich würde interessieren, wie das euer Feedback, falls ihr dort wart oder seid, ist tatsächlich, also schreibt mir das bitte.
Während du da so rumgelungert hast und Yoga im Pub gemacht hast, also Bier-Yoga, haben italienische Wissenschaftler festgestellt, dass Kiffen während der Schwangerschaft der Gehirnentwicklung Ungeborener schadet.
Ach.
Wer hätte das gedacht? Ne?
Ja,
also wir wussten, dass dass Kinder durch Cannabiskonsum der Mütter, also ungeborene Kinder, irgendwie Schäden davontragen. Was jetzt sich angeguckt haben, ist, welche Prozesse im Gehirn durch das THC in Mitleidenschaft gezogen werden. Und, Achtung, sie haben rausgefunden, wie sich die Schäden beheben lassen können.
Okay.
Und jetzt kommt's. In Mais. So, in Mäusen, ja, also falls ihr irgendwo in der Zeitung demnächst lesen solltet, Kiffen kann geheilt werden, also ne, also wenn jetzt, weil du hast dann, sie schreiben so schön, warte mal,
was soll denn machen, Koksen oder was muss denn,
ja, nee, das, es gibt ein Vorläufermolekül eines Sexualhormons, das heißt Pregnenolon, und das kannst du den Viechern geben und dann sind die nicht mehr, warte, dann haben sie keine sensomotorischen Defizite mehr. Ja, also sensomotorisches Defizit heißt so Körperklaus, ne? Und wenn du den,
ja, ich weiß, was du meinst, ja,
das Zeug einwirfst, dann verschwinden diese sensomotorischen Defizite. Ob das jetzt im Menschen funktioniert, wie gesagt, es ist in Mais, man weiß es nicht.
Ach, ich meine, das ist ja kiffende Mäuse, ja.
Es ist furchtbar, ne? Ja. Ich habe noch was mit Ratten. Ja, und zwar gab's,
ja, ich habe noch was mit Bier.
Auch schön. Hast du mitgekriegt, dass auf Mallorca, also war wieder so Panik in den Zeitungen mit den großen Buchstaben, waren wieder Panikmeldungen. Horrorwürmer auf Mallorca, nämlich der Rattenlungenwurm. Der ist in Europa angekommen. Auf Mallorca haben sie ihn zum ersten Mal gesichtet. Der kommt eigentlich aus Südostasien. Konnte uns bisher egal sein. Dann haben wir uns überlegt, ein bisschen CO2 in die Atmosphäre zu pumpen. Ja, und jetzt wohnt er auf Mallorca und Wissenschaft geht auch davon aus, dass er weiter nach Norden wandert, aber sich mit dem zu infizieren ist fast unmöglich.
Ich wollte gerade sagen, ist das nur für Ratten ein Problem oder für Menschen auch?
Man sollte keine rohen Schnecken essen.
Ja, mache ich nicht.
Und lokal angebautes Obst und Gemüse vor dem Verzehr gründlich waschen, also jetzt auf Mallorca. Mache ich
normalerweise auch immer.
Ja, genau.
Und vermutlich irgendwie keine Ratten knutschen oder irgendwie
genau,
sowas.
Genau, nicht mit Ratten kuscheln oder was auch immer. Der Österreicher so mit Ratten macht. Ja.
Wie jetzt das natürlich auch macht. Wissenschaft. Die Wissenschaft hat die älteste Brauerei entdeckt.
Mhm.
Steht nicht in Bayern.
Sondern in Mesopotamien.
Knapp in Israel.
Ist ja fast, ja, ist ja um die Ecke.
Ja, also war Ausgrabungen in Nordisrael in einer Höhle bei Rakefet oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Rakefet.
Ja, Carola Rakefet.
Rakefet, ja. Jedenfalls haben die Wissenschaftler, das waren nämlich aus USA und Israel, haben dort ausgegraben und eine 13.000 Jahre alte Produktionsstätte für alkoholische Getränke entfunden. Ja, also sie gehen davon aus, dass sie da so bierähnliches Getränk produziert haben, die Leute. Also Bier war ja früher, das war quasi ein bisschen so vergorene Brotsuppe oder irgendwie sowas, also vergorene Getreidesuppe mit alle Brocken und Zeug. Also ein bisschen so, wie wenn du schon mal getrunken hättest, sah es aus. Und dass die Kultur der Natufien, habe ich auch noch nie gehört, die Natufien oder des Natufien, ich weiß nicht, was ist denn das hier, der, das, muss ich mal kurz mal googeln, was die Natufien sind.
Die Natufien.
Das Natufien sind, war eine Kultur des Epipaleolithikums in der Levante. Okay, also es ist quasi sowas wie das Paläozän oder einfach irgendwie so eine Zeitperiode.
Natufien,
das
Natufien. Veraltet auch Natufium. Ich finde Natufium klingt irgendwie, klingt besser.
Ja, wie auch immer, hier vor 13.000 Jahren war die Zeit anscheinend, wo die Menschen gerade angefangen haben, sesshaft zu werden und so weiter. In diesen Höhlen haben sie ihre Toten begraben, auch tatsächlich schon mit Beigaben, mit Blumenschmuck und es dürfte auch in diesen Höhlen gekocht und gebraut worden sein, ja. Weil sie haben da wirklich so Löcher im Boden gefunden, die halt irgendwie so, wo man Zeug quasi untergebracht hat, aufgehoben hat, Getreide, aber auch Fermentation stattgefunden hat, ja. Also dass du quasi wirklich hier in diesen im Boden reingehackten Braukesseln, wie auch immer, dass du da hier Weizen, Gerste, Hafer und so weiter halt irgendwie zerstampft hast und dann halt irgendwie so ein bierähnliches Getränk, ein fermentiertes Getreidegetränk hergestellt hast.
Ich finde es so interessant, aber das wird man halt nie rausfinden, warum die das gemacht haben. Also haben die einfach rausgefunden, das knallt, das machen wir jetzt mal und haben dann abends ein bisschen Spaß, weil wir dann besser pennen können? Oder war das wieder aus religiösen Gründen, weil ja alles irgendwie aus religiösen Gründen war?
Ich glaube, wenn es gibt, ich hab vor ein paar Jahren mal viel über Biergeschichte gelesen, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, aber wenn es gibt, also mein Brot hat man auf jeden Fall schon immer zur gleichen Zeit gemacht, ja, und wenn du halt irgendwie so, du fängst ja quasi gleich an beim Brot, ja, du machst den Teig und dann kommt da Naturhefe rein, du schmeißt ja keine Hefe dazu, sondern die stellst du dann irgendwie hin, der Teig, und dann geht der halt irgendwie auf, weil die Hefe aus der Luft reinkommt. Ja, und wenn du jetzt quasi ein bisschen mehr Wasser dazu tust, dann das länger stehen lässt, dann kriegst du kein Brot, sondern kriegst du irgendwie so ein vergorenes, fermentiertes Getreidezeug, was dann schon bierähnlich ist. Also Brot und Bier haben quasi die gleiche Entstehungsgeschichte und bereitest dich auch auf die gleiche Art und Weise vereinfacht gesagt zu. Das heißt, vermutlich ist es nicht unwahrscheinlich, dass es auch irgendwie so ein halt einfach so eine Zufallsentdeckung war, dass da irgendwie ein Teig, der ein bisschen flüssiger war als sonst, irgendwie länger rumgestanden ist, dann hat er gegoren, dann hat er irgendwie gekostet und dann gemerkt, okay, das schmeckt interessant. Und dann hat man es halt irgendwie vielleicht gezielt so weiterentwickelt und dann sicherlich auch.
Aber wozu, also als Genussmittel oder um sich abzuschießen oder also?
Wahrscheinlich, da musst du echt mit Archäologen reden, das kann ich ja nicht sagen, aber wahrscheinlich das in dem Fall, wenn das jetzt quasi hier, wenn sie das an dem Ort gebraut haben, wo sie auch ihre Toten begraben haben, dann klingt es nicht unwahrscheinlich, dass es irgendwie einen rituellen Charakter auch gehabt hat. Hm. Kann ja auch beides sein. Ich meine, wir saufen uns aus Spaß an, aber wir trinken genauso rituell bei einer Hochzeit, bei einer Beerdigung zu Silvester, egal ob wir davor schon 10 Bier getrunken haben, trotzdem holen wir um Punkt Mitternacht das eine Sektglas raus. Ja? Also wir haben heute immer noch das Rituelle im Alkohol drinnen, obwohl wir es zu Vergnügen genauso trinken.
Stimmt. Letzte Meldung meinerseits kommt aus den USA. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Kinder, oder andersrum, wenn du so Kinder beobachtest, ist dir mal aufgefallen, dass Kinder sehr schnell Rache nehmen?
Nicht.
Also wenn so ein Kind dem anderen die Schaufel wegnimmt, gibt es direkt eins auf den Kopf.
Ach so, das meinst
also,
du ja.
Das funktioniert sehr schnell, also so als direktes Feedback sozusagen. Jetzt haben sie Menschenversuche gemacht, also Verhaltensexperimente mit Kindern, und haben herausgefunden, dass Kinder viel früher schon zu rachefähig sind als Dankbarkeit. Okay. Die gehen sogar davon aus, dass Rache zu nehmen, also jetzt als direkte Reaktion auf ein Gegenüber, ne? Nicht so Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. So jetzt nicht, sondern als unmittelbare Reaktion. Ich nehme dir was weg, ich hau dir aufs Maul. Ich tue dir was Gutes, also wenn ich dir was Gutes tue, tust du auch mir was Gutes. Anscheinend ist es so, dass Rache hart verdrahtet ist, weil Kinder schon vor einem Alter von 4 Jahren schon in der Lage sind, Rache als unmittelbare Reaktion zu zeigen. Und Dankbarkeit erst einige Jahre später dazu kommt und zwar dazu gelernt wird.
Interessant.
Finde ich auch ganz spannend, ja.
Gut, dann habe ich noch eine letzte Geschichte und dann die Hörertreffen-Ankündigung. Genau,
dann gehe ich so lange aufs Klo, dann kannst du ja die Werbung machen.
Die Geschichte fand ich interessant. Da geht es um Museen. Ja? Erstmal geht alle ins Museum, das ist schön, dann lernt man was. Mhm. Und was man auch lernen kann, wie jetzt die Wissenschaft aus verschiedenen Ländern, vermutlich Großbritannien, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich sehe gerade hier keine Affiliations, aber ich glaube es in Großbritannien, wie auch immer, ist nicht so wichtig. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass in Museen, Naturkundemuseen, Naturkundesammlungen, also der Teil, wo die ausgestopften Viecher rumstehen, dass da tatsächlich deutlich mehr ausgestopfte Männer als Frauen rumstehen, also deutlich ausgestopfte Männchen als Weibchen sind. Ja, also egal welche Tiergruppe du dir anguckst, die ausgestopften Weibchen sind in den Museen unterrepräsentiert. Ja, und die haben das wirklich die haben 2,5 Millionen Exponate ausgewertet in London, Paris, New York, Washington, Chicago und so weiter. Und tatsächlich waren das wirklich, also ich habe jetzt hier vor allem Vögel sich angesehen oder andere so Flatterzeugs, 40% insgesamt waren weiblich, 60% männlich, aber bei bestimmten Arten war der Unterschied noch dramatischer. Ja? Also bei Spatzen waren zum Beispiel nur 10% weibliche Exemplare, bei Fledermäusen auch 10%, hier bei Schafen, Wiesel 24%.
Wie kommt das?
Ja, das ist die Frage. Zuerst mal haben sie geguckt.
Sind die Frauen schlauer und lassen sich nicht so schnell fangen?
Nee, also zuerst haben sie mal geguckt, ob das jetzt irgendwie mal mit der Zeit sich geändert hat. Ja, also, weil, ob das quasi hier, etwas ist, was früher so war und jetzt nicht ist. Aber sie haben gesagt, nein, tut sie nichts. Also ob das die Sammlung irgendwie aktuell ist oder aus dem 19. Jahrhundert, ist egal. Das ist immer, dieses Verhältnis ist immer da. Aha. Und dann sagen sie, das Ungleichgewicht, ich zitiere jetzt aus einem Zeitungsartikel, lässt sich offenbar nicht ausschließlich, weil es ja vor allem bei den Vögeln so dramatisch ist, lässt sich nicht ausschließlich mit der größeren Farbenpracht männlicher Vögel oder bei anderen Tieren mit den beeindruckenden Hörnern, Geweihen, Stoßzähnen bei männlichen Säugetieren erklären, weil oft hast du ja wirklich beim Aussehen her einen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Aber tatsächlich müsste man ja sagen, wenn das wirklich so ist, dass man sagt, okay, früher, wie die noch nicht so viel gewusst haben, dass sie halt dann da hauptsächlich, wo die Naturkundesammlungen vielleicht auch noch nicht so wirklich wissenschaftliche Institutionen waren, sondern wo es wirklich halt eher darum ging, halt irgendwie beeindruckende Tiere zu zeigen, dann nimmst du halt die beeindruckenden auch schon, dann nimmst du halt die mit den, die halt die sich halt quasi diese ganzen sexuellen Rituale durchführen müssen, die dann irgendwelche gewaltige Hörner, Geweihe, Federn brauchen, dann nimmst du halt die. Aber dann müsste das ja sich im Laufe der Zeit bessern. Tut's aber nicht. Und jetzt sagen sie halt, ich habe jetzt den Fachartikel dazu, der frei verfügbar ist, müssen wir auch mal dazu sagen, verlinken ich auch gerne. Ich habe ihn jetzt nicht, da sind die ganzen Statistiken nach den einzelnen Tiergruppen drin. Ist sehr interessant, aber ich habe ihn jetzt nicht ganz zu Ende gelesen, warum das so ist, ob sie da, sie haben glaube ich keine tatsächlichen Gründe angegeben, wenn das tut man sich auch schwer, aber sie haben halt gesagt, dass was halt natürlich dann nahe liegt, ist, dass du dieses Geschlechtsmissverhältnis ja auch unter den Leuten hast, die diese Wissenschaft machen, die diese Sammlung anlegen. Ja? Mhm. Sie sagen, hier zitiere jetzt Natalie Cooper vom Museum für Naturgeschichte in London aus einem Zeitungsartikel, die sagt, Wissenschaft wird von Menschen gemacht und Menschen bringen eine tief verwurzelte Bevorzugung männlicher Wesen mit, sagt die. Und das
kommt mir ein bisschen zu einfach vor.
Weiß nicht, ich meine, das ist auch nur ein sehr, sehr kurzer Artikel, ich weiß nicht, was da jetzt noch alles ist. Ich habe, wie gesagt, das Paper habe ich nicht gelesen, aber es in einem gewissen Sinne macht schon Sinn. Guck dir an, was die Leute halt früher erzählt haben, selbst noch bei Charles Darwin, ja, da sind wir schon weit im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts drin. Der hat noch gesagt, dass die Frau quasi noch so ein unfertiger Mann ist, vereinfacht gesagt, ja, dass die Frau quasi in der Evolution ein bisschen zurückhinkt.
Ich bin noch der Letzte, der jetzt sagen würde, es gibt kein Patriarchat, aber
auf
sowas
ausführen. Nee, aber dann sagst du aber, wenn du quasi diese Meinung hast, dass quasi die Männer die sind, die wichtig sind, die quasi fertig sind, die repräsentativ sind für die Spezies und die Frauen halt quasi so das unfertige andere Ding, dann sagst du, okay, dann tue ich im Museum die männlichen Exemplare rein, weil das sind die guten. Die Frauen, die da tun wir, wenn wir sie haben, tun wir auch ein paar hin, aber wirklich wichtig sind, dass wir da die Männchen reintun, weil das sind die, wo man wirklich was lernen draus, ja. Also wäre jetzt meine These, dass man das so interpretiert,
das Zitat.
Und
vor allem, wenn du mit dieser Haltung da rangehst, vielleicht auch sogar gar nicht mal so bewusst mit dieser Haltung da rangehst, dann bestätigen die Männchen dir das ja auch, weil sie halt prachtvolleres Gefieder haben.
Genau.
Und also kriegst du so ein Feedback.
Genau. Das heißt, wenn du eben dieses Missverhältnis unter den Wissenschaftlern hast, dann hast du das dann auch in der Sammlung drin. Ja. Was aber halt nicht tragisch ist, weil wenn du halt nur 50% einer Spezies hast, beziehungsweise halt dann die von nur die Männchen erforscht, dann kriegst du halt kein vollständiges Bild von dem Ganzen, ja. Und das ist natürlich auch wichtig, also das ist immer noch wichtig. Also auch wenn du jetzt hier, wir sehen ja gerade, wie sich ganz viel verändert bei den Lebewesen mit dem Klimawandel, hast du gerade vorhin erzählt mit dem Rattenwurm und so weiter. Und da natürlich wissen, wie ändert sich die Körpergröße, wie ändert sich das alles und so weiter. Und da musst du, wenn du solche Fragen beantworten willst, brauchst du halt erstens Vergleichsexemplare aus der Vergangenheit und du brauchst Vergleichsexemplare, die vollständig sind und die Spezies komplett repräsentieren und nicht nur die Männchen. Also insofern ist es durchaus für die Forschung problematisch, dass das so ist, und es ist problematisch, wenn es so weitergeht. Ja, also darum musst du halt irgendwie, wenn gerade dieses Forschungsgebiet Biodiversität, wenn du das vernünftig machen willst, dann musst du halt drauf gucken, dass die Sammlungen vervollständigt werden, in Zukunft vollständig sind und die Unvollständigkeit der Sammlung in der Vergangenheit berücksichtigen.
Ja.
So, dann
kommen wir zur Reklame.
Nein, das ist nicht Reklame.
Das ist diesmal keine Reklame?
Nein, das geht vor allem um das Buch geschrieben. Schon, aber
das muss man hier reden. Hat das mit dem Bestseller eigentlich geklappt? Nee, ne?
Wäre mir noch nicht aufgefallen bis jetzt. Also ich bin, glaube ich, auf der Sparten-Bestsellerliste für Astronomie, glaube ich, bin ich gelandet. Aber das heißt, ansonsten,
entweder hört keine alte Sau diese Sendung oder die Leute lesen nicht.
Ja. Wie auch immer. Aber jedenfalls, die Lesungen, die ich jetzt gehalten habe, habe ich sehr viele Hörerinnen und Hörer getroffen. Also die waren alle sehr nett, die waren auch alle gut voll, die Lesungen. Also Lesungen, sind ja, ich mache keine Lesung, sondern es gibt launige Vorträge mit Experimenten und kosmischen Waffeln. Ja, gibt es auch demnächst wieder, aber wenn das ist, die macht, glaube ich, keinen Sinn, die anzukündigen, weil das ja dann erst später ausgestrahlt wird. Ich bin am 24. und 25. in
Oktober.
Kirchheim, Stuttgart und in Essen, aber das ist dann ja schon vorbei, wenn das ausgestrahlt wird. Ja. Genau. Dann, ansonsten habe ich, glaube ich, Science-Buster-Shows haben wir momentan, habe ich momentan keine, wo ich Werbung machen muss. Die nächsten Lesungen sind erst im November in Wien. Also mache ich in der Hinsicht keine Werbung, sondern ich mache tatsächlich jetzt Werbung für das Hörertreffen. Wir haben ja ein Hörertreffen in Berlin gehabt im Sommer. Und es soll ja dann auch weitere Hörertreffen anderswo geben. Und es wird eines geben in Wien. Und das wird ein sehr besonderes Hörertreffen. Es wird nämlich nicht nur ein Treffen der Hörerschaft mit mir, sondern auch mit Holger. Also genau. Holger und ich werden
wenn,
in Wien
ich muss
sein.
Immer sagen, wenn nichts dazwischen kommt, weil eine Wien-Reise ist ein riesiger Aufwand. Aber im Moment sieht es so aus, als würden wir nach Wien kommen.
Dann mache ich zweimal die Woche. Nicht so an. Ja, aber also es der Anlass, es gibt auch einen Anlass für dieses Hörertreffen, auch darüber haben wir schon gesprochen. Es gibt den Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation, genau, der jedes Jahr verliehen wird von den Science Busters an Leute, die sich um die Wissenschaftsvermittlung verdient machen, dotiert mit 20.000 Euro, also durchaus ein Preis, den man gerne kriegen möchte. Und den haben Podcaster bekommen, und zwar die Podcaster von No Such Thing as a Fish, ein britischer Podcast, extrem empfehlenswert. Und die haben den verliehen bekommen, die werden live in Wien eine ihre Podcast aufführen, aufnehmen. Also die machen halt einen Podcast auf der Bühne und der wird aufgenommen. Also die haben auch ein erfolgreiches Bühnenprogramm, mit dem sie irgendwie durch USA, Australien, Europa, England, überall touren. Also die sind gut in dem, was sie machen. Mhm. Und ein Podcast wird eben in Wien vor Publikum im Stadtsaal aufgeführt. Am 25. November wird das stattfinden. Kann man Karten kaufen dafür, sollte man auch. Und davor, am 23.11., wird es ein Treffen geben. Also ein Treffen, wo, wie gesagt, ich da sein werde, Holger, ich den Disclaimer haben wir yeah, wiederholen. Es werden die Podcaster und Podcasterinnen, das sind insgesamt 4 Stück von No Such Thing as a Fish dabei sein. Es wird hoffentlich auch mehr Podcaster und Podcaster noch dabei sein. Also Katrin Rönnecke wird da sein, oder?
Rönnecke, ja.
Spricht man das so aus?
Ja, Rönnecke.
Entschuldigung, ich habe so selten gesprochen. Die ja auch, ist ja viele hervorragende Podcasts macht, Lieder-Podcast und Anekdotisch Evident und ein eigenes Podcast-Label hat, wo noch viel mehr Podcasts sind. Es wird vermutlich, ich gucke noch, ob ich Leute, also Richard vom Zeitsprung ist ja der in Wien, den habe ich eingeladen. Wir haben noch die Termine noch nicht ganz finalisiert. Wenn er zuhört, komm gefälligst, Richard. Ansonsten klären wir das noch per E-Mail. Also es sind noch
klären wir das persönlich.
Ja, genau. Sonst komm ich bei dir vorbei. Ich weiß, wo du wohnst. Und ja, also ich glaube, wir haben noch ein paar andere Podcaster und Podcasterinnen auf der Liste, die noch vorbeikommen können. Das heißt, es wird quasi ein Mega-Podcast-Treffen sein, wo nicht nur die Hörerschaft eben aus Wien mich treffen kann, sondern eben auch Holger treffen kann, andere Podcaster treffen kann, die Podcaster von No Such Thing as a Fish treffen kann. Ja, die trifft man ganz selten in Wien. Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Es wird also ein großes eine große Melange.
Ein großes Hallo sind, und viel, viel Spaß. Ja,
eine große Melange aus Podcasterinnen und Podcastern und der Hörerschaft all dieser Podcasts geben. Stattfinden wird das Ganze, wie gesagt, in Wien am 23. November ab 17 Uhr in einem Wiener Kaffeehaus. Wir haben jetzt gerade vor der Show noch, war noch dabei, einen Raum zu reservieren. Wir haben es noch nicht ganz bestätigt. Also Kaffee Brückel vielleicht. Auf jeden Fall, ich werde eine Seite verlinken.
Ich würde jetzt zum Havelka wollen. Gibt es die überhaupt noch?
Weiß ich gar nicht, ob es noch gibt. Aber
der alte
aber es
Mann
muss
sitzt
halt,
nicht mehr hinten in der Ecke.
Ja, es muss halt irgendwie ein Raum sein, wo wir auch Platz haben. Und ja, okay, heute, der reserviert es für uns. Also ich werde eine Seite verlinken, wo alle Daten draufstehen, wo dann auch draufstehen wird, in welchem Kaffeehaus genau das stattfinden wird. Wir werden schauen, dass wir wieder die eine oder andere Waffel irgendwie noch unterbringen, weil die sind ja auch noch versprochen. Wenn ihr kommen wollt, sagt doch einfach Bescheid. Oder müsst ihr nicht alle, braucht ihr doch ohne Anmeldung, nur dass ihr, wenn jetzt irgendwie 100 kommen, dann möchtet ihr das halbwegs abschätzen können. Also schreibt vielleicht einen Kommentar oder sowas, ob ihr kommen wollt. Und wenn ihr Podcaster seid aus Wien oder Podcasterinnen seid aus Wien oder von woanders und nach Wien kommen wollt, dann schickt mir doch wirklich eine E-Mail, weil dann kann ich euch noch quasi noch ein bisschen Spezialprogramm noch irgendwie vermitteln für das Podcast-Event. Aber kommt. Und ansonsten, wie gesagt, Termine gibt es nicht mehr. 8. November mache ich meinen Waffelvortrag über mein Buch in der Thalia in Wien, aber ich glaube, mehr Werbung kann ich momentan tatsächlich kaum machen. überraschen.
Das ist ja entsetzlich.
Ja, ne, ich bin in Wels halte ich noch einen Vortrag irgendwie Anfang November, aber ich glaube, nee. Ach, guckt einfach, ich habe eine Homepage.
Amazon-Wunschlisten hinweisen.
Ja, ich habe eine Homepage, florian-freistelle.de, da stehen meine Termine drauf, da könnt ihr raufgucken. Ansonsten, das, ja, schenkt uns Geld, schenkt uns Sachen oder auch nicht, hört uns, bewertet uns, was wollen wir sagen, gebt uns ein Like.
Gebt uns ein Like, gebt uns ein Like oder schickt uns schwarze Koffer mit Millionen,
Likes.
Millionen drin.
Ja.
Genau. Ja, dann war das jetzt die Wissenschaft für dieses Mal. Vielen Dank, Florian.
Ja, vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.